Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute ist nicht hier die Lage der Nation. Mit dem Herrn wurde mir zugetragen vom lieben Christian, guten Abend in den Ruhrpott, dass dir wiederum zugetragen wurde, dass sich meine Stimme und seine Stimme so ähneln würden.
Genau, hallo erstmal. Deine Stimme hat Ähnlichkeit mit gewissen Personen von Lage der Nation.
Von Bedeutung im Gegensatz zu mir.
Von Bekannten.
Ich muss gestehen, ich habe die Lage der Nation nie gehört.
Echt nicht? Oh, das ist empfehlenswert.
Du hörst das?
Ich höre das regelmäßig, ja.
Ja, aber warum ist dir das denn noch nicht aufgefallen? Ist dann jetzt die allererste Frage, die ich mir stelle.
Ich kann auf jeden Fall diese Verbindung nachvollziehen, die da eine neue Hörerin von uns festgestellt hat. Weil der Philipp Banse, der hat wirklich so ein sonoren, ja, so tiefbassigen Singsang, den er da von sich gibt. Und das ist bei dir ganz ähnlich. War das jetzt zu viel?
Was möchtest du trinken, Schatz? Mir sind die dadurch bekannt, dass sie natürlich einmal bei hier Neo Magazin Royal waren. Aber das war schon so spät und ich glaube, also da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ne, man nimmt ja seine eigene Stimme sowieso, ne, hier Kopfstimme und alles sowieso anders wahr. Deswegen, nehme ich das jetzt einfach so hin. Wer das unterstreichen möchte, kann sich gerne melden. Wer es nicht unterstreichen möchte, ist auch egal. Auf jeden Fall möchte ich diese Neuhörerin begrüßen, die du kennengelernt hast.
Ja, es war einfach nur ein Austausch über eine Tasche, die ich bei eBay Kleinanzeigen verkauft habe. Also,
Tasche aka Segel?
Tasche also known as Segel, genau. ich kann das jetzt nochmal ausführen. Also ich habe dieses Apidura Full Frame Bag, also was ja wirklich so eine Tasche ist, die einmal komplett ins Rahmendreieck reinpasst. Das hatte ich mir mal gekauft und war da auch anfangs ziemlich überzeugt von, weil das Ding gibt es in drei Größen und ich hatte die mittlere Größe mit 12 Litern und ja, also das hört sich ja erstmal super viel an und Nachteil ist natürlich, man hat keine normalen Flaschenhalter mehr, weil das alles wegfällt. Die Tasche sitzt ja. Und man muss dann Trinkblase verwenden. Und ich fand das am Anfang ziemlich reizvoll, weil einfach mal was anderes. Mhm. Also ich kannte das schon vom Joggen. Also schon ein paar Jahre her, so 2005, da bin ich noch Marathon gelaufen. Und da hatte ich auch mal so einen tollen Trinkrucksack. Und da war das eigentlich auch ganz okay. Aber jetzt beim Fahrradfahren fand ich das dann doch eher irgendwie störend. Vor allen Dingen, du kannst wirklich nur Wasser mit dem Ding trinken. Also man soll nicht glauben, dass man da auch mal irgendwie was mit Energie reinpacken könnte, irgendwie Apfelschorle oder, also Kohlensäure geht schon mal gar nicht. Nee. Das kriegt man nie wieder sauber. Und das ist dann doch irgendwie, vielleicht
ist es auch... was sich über Jahre und Jahrzehnte durchgesetzt hat und funktioniert, macht halt vielleicht dann doch auch Sinn, denke ich mir immer an solche Sachen, ne?
Ja, aber trotzdem mal was Neues probieren fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Und es sah am Anfang auch so aus, als würde das eigentlich ganz gut klappen. Also die Trinkblase, ich hatte da so eine 2-Liter Trinkblase noch dazu gekauft und die passte auch ganz gut in die Tasche rein. Wobei, was mich dann doch anfangs ziemlich irritierte, war, also Trinkblase 2 Liter, die ganze Tasche hat ein Volumen von 12 Liter, also bleiben noch 10 Liter über. Rein theoretisch, aber in der Praxis sah das dann noch ziemlich anders aus. Also diese Trinkblase, die hat mindestens ein Drittel des Platzes belegt. Und das, also das sind dann natürlich dann die Praxiserfahrungen, die man dann nachher macht, weil ja, die braucht einfach mehr Platz. Also das ist nicht so, dass da irgendwie dann nur 2 von 10 Litern wegfallen.
Also, war verkauft und jetzt nochmal, also du hast die verkauft an eine Dame und die da mit der Dame standst dann hinterher noch ein bisschen in Kontakt hin und her?
Nee.
Vorher?
Ja, so, ja, genau, also gekauft hast du dann doch jemand anders.
Weil ja gut, ich wollte nämlich gerade sagen, erst so gemeinsam Langstrecken auffahren und dann die Tasche verkaufen, obwohl sie sich bei dir als negativ ausgestellt hat, da hätte ich ja dann Skrupel. Aber gut, dass sie jemand anders gekauft hat dann.
Ja, ich habe einfach offen davon erzählt, also was ich daran problematisch sah und was eigentlich ganz gut ist. Und da gab es halt so einen kleinen Austausch. Aber ein anderer Interessent, der war halt ein bisschen schneller und der hat die dann gekauft. Ja, und wird da jetzt hoffentlich auch bald glücklich mit. Also ich denke schon.
Ja.
Er erzählte übrigens auch ganz interessant, dass er damit dieses Jahr eine ziemlich lange Tour plant von Kanada nach Kalifornien. Ja, wobei, wenn man jetzt, also ich weiß nicht genau, von wo in Kanada er losfährt. Es kann natürlich sein, dass es genau nördlich irgendein Fleck in Kanada ist, also nördlich von Kalifornien, dann ist die Tour gar nicht so lang. Aber
vielleicht ist Kanada auch so ein, ich bin mal in Spanien verreist und hab mich da auch vertan und habe ein Ticket von Barcelona nach Hospitalet gebuchen wollen, was irgendwie so gut zweistündige Zugfahrt gewesen wäre. Und das hat irgendwie 2,50 Euro gekostet, oder damals war wahrscheinlich noch Peseten, 350 Peseten gekostet. Und hat mich schon irritiert. Und dann war Hospitalet ein Vorort von Barcelona. Das ist so wie hier Neustadt anscheinend. Ne? Also, aber ich sag mal so, zwischen, wo fängt denn Kalifornien an? Das ist Nevada. Kalifornien, ja. Sacramento. Aber das ist doch noch ein ganzes Stück, sag ich mal vorsichtig.
Ja, doch, also es ist halt die Westküste. Hier. Und ja gut, aber wenn er jetzt da irgendwo auch auf Westküste, zum Beispiel Vancouver in Kanada losfährt, also ich weiß es nicht, wo in Kanada er startet, nur dann ist es vielleicht doch nicht so weit.
Ja, naja, möge er glücklich sein und diese eine gute Reise haben. Das ist genau. Das Entscheidende. So, sonst, also wir überspringen dann anscheinend heute den Punkt, wie es uns geht, irgendwie unglücklicher oder glücklicherweise, beiden gut, Sonne scheint, alles herrlich. Punkt.
Genau.
Nächster Punkt. wir hatten ja beide eine Veranstaltung jetzt schon vor 3 Wochen am Wochenende sozusagen. Also und da wollten wir beide kurz berichten und ich fange damit an, weil es wenig eigentlich mit dem Thema Fahrrad zu tun hat, aber am Rande dann doch so ein ganz kleines bisschen und vielleicht, es sind ja hier sehr podcast-affine Menschen und vielleicht ist das ja für manch einen dann doch das letzte entscheidende Quäntchen, dass man sich auch zu dieser Veranstaltung mal begibt. Und zwar ereignete sich im großen Hause des Deutschlandfunkes in Köln, dass sich die gesammelte Podcast-Community oder große Teile von Podcast Deutschland getroffen haben zur sogenannten Subscribe Nummer 10, eine Konferenz, die vorher in Berlin und München stattgefunden hat. Irgendwie war mir das vom Aufwand her für die Veranstaltung dann doch immer zu wenig. Im Nachhinein, wenn ich, so wie ich das jetzt erlebt habe, ärgere ich mich ein bisschen, aber manchmal ist auch mal hinterher ist klüger und ja, es war wirklich, wirklich also alles wert an Zeit, Geld und Energie, die man aufgewendet hat, um da hinzukommen. Sehr toll. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nach Berlin oder München fahren würde, muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, weil jetzt vor der Haustür ist man schon sehr verwöhnt. Und ich glaube, bis auf das Essen war man auch ansonsten mit dem Deutschlandfunk, mit den Räumlichkeiten etc. Programm und so weiter sehr zufrieden. Deswegen klopfe ich hier 25, 30 Mal auf Holz, dass es weiter in Köln stattfinden wird.
Das Essen war nix.
Nee, das Essen war echt Schrott. Das war aber auch allen. Es gab am Ende so eine kleine, also vielleicht kurz zu der Umschreibung, also was das ist. Ich glaube, du weißt es zumindest ein bisschen. Es fing Freitagmittag an und ging bis Sonntag Spätnachmittag und es war im Prinzip eine Konferenz im Sinne von Vorträge, Workshops, Austausch zu allen möglichen Themen, theoretischer und praktischer Natur, rund ums Podcasting. Man hat viel gelernt, man hat viele Eindrücke mitgenommen. Wen so etwas interessiert, ihr könnt immer noch auf dem Server des Chaos Computer Clubs unter media.ccc Vorträge, sehr, sehr viele Vorträge, nicht alle, aber nachhören, nachsehen. Bei mir haben sich auch Sachen teilweise überschnitten, die ich gerne gesehen hätte und habe das dann auch hinterher gemacht und da waren wirklich beeindruckende Sachen dabei, auch so sich so ganz einfache Dinge einfach nochmal vor Augen führen und zu verstehen und was das Medium Podcast so ausmacht und außergewöhnlich macht und das war wirklich toll, also ja, und wo war ich jetzt? Ich habe den Faden, glaube ich, gerade verloren. Führung, ich hätte sie einfach nur so kurz Führung durch den Deutschlandfunk gemacht, mir sich da mal so Studios angeguckt, so Räume, wo so ein komplett schallarmer oder schallfreier Raum, ne, und verschiedene Akustiken in Räumen, wie Nachrichten da gemacht werden, wie Features gemacht werden und hat dann auch, also ne, ich habe ein bisschen Löten gelernt. Und dann sitzt du beim Löten und auf einmal erkennst du Leute, die neben dir sitzen, nur an der Stimme. Und denkst, kennst du den aus? Ach so, ja, klar. Ja, hier, der aus der Freakshow sitzt, lötet hier gerade dem an. Und also das war auch so, das ging mir nicht nur einmal so, dass ich Stimmen gehört habe, die ich dann auf wiedererkannt habe.
Das ist schon unheimlich.
Ja, das ist unheimlich. Und das hat man, ne, aber mir hat das ja auch schon jemand gesagt, wenn er einen dann trifft und das ne, so komisch ist. Hm. Ja, und das war echt also im Austausch und das war ein ganz, ganz tolles Miteinander. Also am Freitag so eine kurze Vorstellungsrunde, ne, da hat sich jeder so vorgestellt, was er macht und so. Und dann sitzt auch jemand irgendwie so zwei Reihen vor dir, wo du so viele Sachen weißt, weil du einfach den Podcast seit, ich weiß gar nicht, wie lange schon höre und der sich da auch genauso vorstellt, dass er zum ersten Mal da ist. Ne? Und jetzt, und das war wirklich, wirklich beeindruckend toll. Und ich fand auch, so das Miteinander ist, glaube ich, was auch so eine Veranstaltung ausmacht. Und es war also Vorstellungsrunde und einer sagt, ja, ich bin so und so, ich mache einen Podcast über das und das und freue mich über Austausch, blablabla. Und dann meldet sich die Frau daneben und meint so, ja, ich bin die Maria, ich bin die Frau von dem neben mir, der den Podcast macht und ich wollte einfach hier hinfahren, um mir zu gucken, wie viele bekloppte Leute das da noch gibt, die genauso ticken wie mein Mann. Und sowas war auch, das war also nicht nur an Podcasten, sondern auch Hörer, an zukünftige Podcastmacher, die dann herangeführt wurden und ich habe zum Beispiel am Freitagmorgen das Problem gehabt, ich hatte mich eigentlich eingetragen für eine Helferschicht am Freitagmorgen und dann ist meine Tochter krank geworden und ich konnte wirklich auch erst so ganz knapp vor kurzem dann erscheinen, weil Kind übergeben und so weiter und dann habe ich nur die dafür zuständige Person angeschrieben und habe hier gesagt, hey, und ich weiß nicht, dir wird es glaube ich genauso gehen, am Morgen eine Stunde, anderthalb Stunden, bevor man irgendwo so eine Schicht hat, eine Nachricht schreiben zu müssen, dass man nicht kann. Egal aus welchem Grund, ne, auch wenn es der vernünftigste Grund der Welt ist, ist es einem immer extrem unangenehm, mir jedenfalls.
Ja, das stimmt.
Und dann zurückzubekommen, ey, danke fürs Bescheid geben, gute Besserung, alles Gute für die Kleine und so weiter. Ne, also das war auch so dieses Miteinander. Das ist jetzt nun, so sollte es natürlich sein, aber man weiß ja oft, wie das so etwas nicht so ist. Und ja, wenn ihr im nächsten, also beeilt euch, wenn ihr das nächste, von der nächsten Subscribe hört, via des Twitter-Accounts oder so, dann beeilt euch, weil die Karten waren sehr, sehr schnell weg. Und Karten kosten war jetzt 100 Euro, das klingt nach sehr, sehr viel. Da war aber auch die Verpflegung der ganzen Tage, also Essen, Trinken, Kaffee, Kuchen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und so weiter, alles mit dabei. Das muss man halt auch so, ich sag mal, für zwei komplette Tage sonst in einer anderen Stadt dann irgendwo einplanen und die Unkosten mussten gedeckt werden und das ist, denke ich, dann immer noch eine faires Angebot für diese Veranstaltung. Wer da konkrete Nachfragen noch hat, möge sich dann auch gerne direkt bei mir melden. Ja, fantastisch. Also rundrum gelungen, kann man nur sagen.
Aber es steht jetzt schon fest, dass das nicht nochmal in Düsseldorf stattfinden wird?
Erstmal ist die Stadt, in der ich wohne, Köln, nicht Düsseldorf. Das ist eine ganz, ganz wichtige Information für dich. Weil wenn du irgendwann mal hier sein solltest und sagst, oh, hier ist was schön in Düsseldorf, werde ich mich von der Balustrade in die Magistrale schmeißen. Oder ein wilder Mob mit Fackeln und Mistgabeln wird dich durch die Stadt jagen. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Köln, okay. Hier Köln, ja. Düsseldorf ist das, wo du warst. Ich glaube, man kann sich sehr gut vorstellen, in diesen Räumlichkeiten da nochmal zu Gast zu sein. Und ich hatte mich auch kurz mit dem Produktionschef vom Deutschlandfunk unterhalten, der wirklich da auch einen sehr offenen und gastgeberischen Eindruck bei mir erwecken wollte. Kann ich mir gut vorstellen, aber dass das Ganze jetzt wie so ein Wanderpokal rumgeht, kann ich mir auch wiederum gut vorstellen. Ne? Muss man mal schauen, glaube ich. Ich würde mich sehr freuen. Ich könnte mal aber verstehen, wenn man sagt, alles klar, wir machen es jetzt in Berlin, München, Köln irgendwie so.
Oder Düsseldorf.
Wo?
Nee. Schon gut.
Ja. Ja, das nur dazu kurz als Rückmeldung. Und wen dann noch mehr interessiert, wer dann noch mehr wissen möchte, möge sich melden. Und von mir ganz, 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 ganz herzlichen Dank an alle Veranstalter, die vielleicht jetzt mal kurz hier reinhören werden, wenn man sollte Bescheid sagen, wenn man darüber gesprochen hat, aber ihr braucht den Rest jetzt auch nicht mehr hören. Jetzt geht es wieder um die richtig wichtigen Sachen. Also neben dem Podcast die richtig, richtig wichtigen Sachen, nämlich Fahrradfahren. In dem Sinne, danke euch.
Und wer ist jetzt dieser Hans?
Ach so, Hans, genau, die Geschichte wollte ich auch noch erzählen. Und wer ist dieser Hans? Ja, das ist eine lustige Geschichte, die eignet sich, glaube ich, davor oder danach? Nee, davor. Ist eigentlich, die wollte ich auch eigentlich beim letzten Mal erzählen, weil ich die sehr, sehr lustig fand. Hans kennst du auch, das ist der Hans vom Fahrradio, den ich da auch getroffen habe. Und dem widerfuhr etwas, was ich einfach so lustig fand, dass ich dachte, als kleine Anekdote streue ich es hier mal ein. Folgendes, der brauchte für einen Laktattest, den er für sein Mountainbike-Fahren gerne machen wollte, ein Rennrad. Hat er nicht, dachte er sich, wen frage ich? Frage ich den Christian. Hat sich bei mir gemeldet, kann ich mir ein Rennrad leihen? Ja, alles klar, kein Problem, komm vorbei, dann und dann. Komm vorbei, wir quatschen hier noch ein bisschen, ne? Er nimmt das Rennrad mit, haben noch geguckt, der ist ein ganzes Stück größer, wird das wohl passen? Also für den Test hat es jetzt gereicht, aber optimal wäre es mit Sicherheit nicht. Und fährt dann los. Und ich bringe meine Kleine ins Bett und irgendwie, während ich so also liege, klingelt das Telefon. Und Hans ruft an und ich bin schon irritiert. Und denke mir schon so, oh nein, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Und es wird so langsam dunkel, hoffentlich. Also erstmal ist ihm nichts passiert, ja, das war meine erste Sorge. Und hoffentlich ist dem Fahrrad nichts passiert, als zweite Sorge. Ja, weil ich dachte, vielleicht fährt er mit zwei Fahrrädern und hält das eine nur in der Hand oder irgendwie sowas.
Oh Gott.
Ja, so ähnlich. Und er ruft mich an und das war wirklich eins der im Nachhinein vielleicht lustigsten, aber auch gleichzeitig in dem Moment zumindest verstörendsten Telefongespräch meines Lebens. Weil der Hans rief mich an und meinte, ja, Christian, hier, also ich habe ein Problem, weil ich wurde gerade angehalten. Und ich so, okay, kein Unlicht gefahren vielleicht. Also Fahrrad kaputt ist nicht. Was kann noch passiert sein? Und zwar gebe ich jetzt das Telefon einer Dame, die hat mich angehalten, weil die glaubt, ich hätte dein Fahrrad geklaut.
Ach du Scheiße.
Und ich so, hä? Die hat dein Fahrrad geklaut? Ja, also die stellt dir jetzt ein paar Fragen zu deinem Fahrrad und dann musst du die bitte so beantworten, dass sie glaubt, dass das deins ist. Weil das ist ja der Grund, warum ich dich anrufe. Und ich so, ja, okay. Und dann gibt er das Telefon einer wildfremden Dame. Im Nachhinein hätte ich noch lustig gefunden, wenn die Frau mit dem Telefon weggelaufen wäre. Das dachte ich mir, das wäre der Riesengag gewesen. Aber das wäre ja auch meinem Hans gegenüber, das wollte ich dann natürlich nicht. Aber die frug mich dann so, und die erste Frage war, die meinte, ja, hier hat jemand ein Fahrrad und der behauptet, das ist von Ihnen. Und er hat sich das geliehen. Und ich so, ja, das ist auch so. Okay, wie viele Flaschenhalter hat das Rad? Und wo sind die angebracht? Und dann meinte ich so, zwei. Und die sind da angebracht, wo Flaschenhalter angebracht sind. Eins am Unterrohr und eins am Sitzrohr. Wo sollen die sonst angebracht sein? Es gibt keine anderen Plätze. Und die sind schwarz, weiß und mit weiß-rot ein bisschen. Dann habe ich noch einen weißen Lenker, ein weißer Schriftzug drauf. Canyon, es ist insgesamt blau. Der weiße Lenker sieht sehr scheiße aus. Also ich konnte sie innerhalb von aller Kürze dazu überzeugen, dass mein Rad ist. Und habe ihr dann aber auch noch ein bisschen applaudiert sozusagen, weil ich finde das eigentlich ja auch eine tolle Nummer. Weil es hätte ja wirklich sein können, dass da ein Fahrrad geklaut wurde.
Ja, aber wie kommt die da drauf? Also was ist die Motivation?
Ja, der hatte sein Fahrrad und hat das andere so seitlich mitgeführt. Und dann dachte er sich, warum schleppt jemand
zwei Fahrräder? Okay. Also, okay, er hat wirklich zwei Fahrräder geschoben. Ja, okay, ja, gut, das sieht natürlich.
Und es war Altweiber, ne? Also Karneval in Köln, da ist ja nun eh der Mob unterwegs. Ne? Also,
ja, okay.
Ein Arbeitskollege hat mir auch erzählt, dass er mal in München von der Polizei angehalten wurde, als sein Fahrrad aufmachen wurde, aber das war seins und er war nur nicht ganz bei Sinnen dabei. Da hat er etwas länger gebraucht, aber fand ich einfach, vielleicht ist sie jetzt so erzählt auch gar nicht so lustig, wie ich sie damals fand, aber fand ich eine erwähnenswerte Geschichte. Und das Fahrrad ist auch mittlerweile wieder heil und wohlbehalten bei mir angekommen, insofern alles gut. Aber danke an die aufmerksame Person, finde ich toll, dass man sich da nicht irgendwie so rausnimmt und nichts macht, sondern einfach da so ein bisschen Aufmerksamkeit für sowas hat, ein Auge dafür hat.
Also sie hat ihn dann ziehen lassen nach deiner
Aussage. Ich konnte sie so dermaßen überzeugen davon, dass es mein Fahrrad ist, dass sie ihn hat ziehen lassen, ja.
Okay.
Also ja, es wäre natürlich, aber ich habe mir noch hinterher überlegt, Hans hätte mich auch vorher anrufen können und sagen, ich klaue jetzt hier ein Fahrrad, aber das wäre wahrscheinlich noch so viel mehr konstruiert gewesen. Das wäre völlig verrückt. Ja. Jetzt kannst du mal reden. Ich muss hier was trinken schon. So viel mundfuselig.
Ja,
wie war Düsseldorf? Wollte ich eigentlich fragen. Das ist diese andere Stadt im Rhein. Weniger schön, weniger bedeutend, weil ist nur das politische Zentrum NRW, wir sind ja das Geistliche. Wie war es denn da?
Erstmal war die Bierversorgung um einiges besser. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie was
für
Wert drauf legen würde, aber
wieso?
Nein, ist das nicht so eine alte Fehde? Altbier und ihr mit euren Kölsch und
also als ich das
ich wollte so ein bisschen mal auf die Spitze treiben.
Als ich das letzte Mal bei der Berliner Fahrradshow hast du dich schon als Nicht-Bierkenner geoutet. Punkt 1. Punkt 2. Habe ich beim letzten Mal bei der wie heißt das hier? Cycle World. Habe ich in einem Rucksack kleine Kölschflaschen reingeschummelt und habe die den Ausstellern geschenkt, damit sie auch ein bisschen leckeres Bier haben. Und es hat sich keiner beschwert hinterher.
Ja, das ist so nett. Ja. Auf jeden Fall war die Cycling World in Düsseldorf. Und das war jetzt ja nicht das erste Mal. Und ich bin da mit einem Rad hingefahren und habe mir da so ein bisschen, am Samstag war das, und habe mir da so ein paar Aussteller angeguckt. Also ich bin da einfach ganz unbedarft rein und einen Stand nach den anderen habe ich mir vorgenommen. Und da waren wirklich ein paar ganz interessante Sachen dabei, die ich so auch noch nie gesehen hatte. Also das mit so das Skurrilste ist noch das Rennrad mit einem Pinion-Getriebe.
Okay, also, da warst du auch ein bisschen heiß drauf.
Ja, es ist technisch halt interessant. Ne? Also dieses Pinion-Getriebe, das ist ja, das wird ja entwickelt von ehemaligen Porsche-Ingenieuren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die haben das zuerst für Mountainbikes rausgebracht. Mhm. Kann sein, dass es das für Tourenräder auch mittlerweile gibt. Aber für Rennräder hatte ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Und ist halt deswegen interessant, weil das halt so ein komplett geschlossenes System ist. Also quasi das, was man, wenn man jetzt Dingenskirchen hinten eine Hinterradnabe hat oder hinten eine Kassette, die ganze Schaltung und so weiter, das ist halt alles im Tretlager mit drin. Und ist da gekapselt und ja, relativ gut geschützt. Ich will jetzt nicht verschweigen, dass es da trotzdem ab und an technische Probleme gibt, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für den Markt, wie man so schön sagt.
Ich finde das Bild nicht. Hattest du auch ein Bild davon angehängt?
Ja, ich habe da auch so ein paar Bilder eingefügt. Wenn du diesen Eintrag da mal öffnest und ein bisschen runterscrollst, da sind zwei Fotos oder eins von diesem Rad.
Welches ist das? Ist das King? Nee. Das ist doch normal.
Also ist das dritte Foto von unten. Das ist so ein beiger Rahmen.
Ah, jetzt sehe ich es.
Genau.
Mit den DT Swiss Laufrädern.
DT Swiss? Nee, die haben kein Label.
Das dritte Foto von unten ist natürlich auch immer schwierig, wenn man von oben runterscrollt. Ne?
Ja, dann scrollt man da ganz unten und dann drei nach oben.
Ja, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Hä? Nee, das ist doch ein Rahmenantrieb. Doch, Pinion. Ah, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Hm, alles klar.
Ja, genau. Ja, das sah auf jeden Fall sehr interessant aus.
Da ist der Ingenieur. Also der Ingenieur in dir schlägt bei sowas doch das Herz höher, oder?
Ja, ich habe jetzt kein Maschinenbau oder so gelernt, aber dann wäre das wahrscheinlich noch viel interessanter für mich, aber es ist auf jeden Fall schon echt interessant. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch eigene Schaltbremshebel für dieses System haben. Also müssten sie ja wahrscheinlich haben oder irgendwas angepasst haben oder irgendeine Übersetzung, dass man mit irgendwelchen handelsüblichen Schaltbremshebeln dieses Getriebe bedienen kann.
Das scheint mir eine Hydraulikleitung fast zu sein, die da von oben runter geht. Aber da bewege ich mich auch auf extrem dünnem Eis.
Tja, schwer zu sagen. Kann man nur raten.
Ja, dann lassen wir es lieber. Dann raten wir lieber nicht.
Ja. Aber diese Räder, also das ist in so ein Gravelbike eingebaut, auch mit diesen richtig voluminösen Schwalbe G1-Reifen, das war schon ganz schick.
Das nächste, um jetzt mal vielleicht einfach mal so ein paar Bilder durchzugehen, ne, war jetzt von Rotor, ich glaube, da hatte ich dich auch hingeschickt, ne? Oder was heißt hingeschickt, aber gesagt, guck da mal, das könnte dich auch interessieren.
Ja, genau.
Rotor 1x13 Antrieb, der jetzt auch vorgestellt wurde. Hydraulisch, also keine Züge. Soll jetzt, so sie sagen, eigentlich von den Abstufungen her genauso gut sein wie eine 2x11 oder 2x10. Wie ich finde, noch den Nachteil, man braucht auch da einen eigenen Freilaufkörper. Kann man mal abwarten. Also ich finde, wenn man schon Richtung einmal irgendwas geht, eine interessante Entwicklung, muss man mal gucken, wie viel Rotor jetzt.
Ja.
Haben wir schnell vorstellen. Dann auch wirklich sehr, sehr schön aufgebaut. Glänzend, bling, bling. Ist das die
Quintessenz? Bist du jetzt? Bei welchem Foto bist du jetzt?
Ich bin einfach der Reihe nach durchgegangen, dieses rötliche. Finde ich auch sehr schön. Titiki. Visions Laufräder, Vittoria Laufreifen.
Ah, okay. Ja, genau. Wie heißt dieser Look nochmal?
Oldslick?
Genau. Oldslick.
Bekannt.
Der ganze Rahmen in Oldslick-Look.
Oldslick ist ja so eine bestimmte Veredelungstechnik von Oberflächen, die das teurer machen. aber halt diesen shiny Effekt geben. Kenne ich halt vom BMX, von Euslick Narben zum Beispiel, ganz gern benutzt und so weiter. Ganz, ganz hübsch. Ja, ja. Also ich finde, wenn Euslick dezent angewendet wird, ne, dann ist das, kann das schön sein. Wenn nicht, dann wird es schwierig. Dann ist es so ein bisschen, dann ist nur noch Disco.
Ja, ich habe bei meinem Bombtrack so ein paar Oldslick-Elemente, also zum Beispiel die Heat-Kappe, aber ja, finde ich ganz schick, weil der Rahmen halt so grau ist von dem Bombtrack, was ich so habe, und dann so ein paar kleine farbige Akzente.
Genau, wenn das es sonst dezent ist, ne, dann finde ich das auch ganz cool. Aber wenn das, wenn quasi sonst schon alles blinkt wie ein Weihnachtsbaum, dann kann das ein bisschen too much sein, finde ich immer. Ja, dann Indoor-Trainer, ne? Was ist bei dem nächsten in BMC? Einfach nur so schön oder?
Einfach nur, weil BMC ziemlich geil ist. Also, weil das halt wieder so eine Road Machine ist. Eigentlich habe ich ja sowas schon im Keller stehen, aber ich habe das Vorgängermodell und das ist halt noch eins vom aktuellen Jahr und dann mit einer E-Tab. Also SRAM E-Tab und
Ist die alte SRAM-Gruppe, ne? Nicht mehr das Neueste.
Ja, genau. Also nicht die neue, sondern noch die alte. Aber naja, ist ja auch egal. Und was auch ziemlich cool ist, dass die ganze Verkabelung vom Lenker, das verläuft halt alles durch den Vorbau. Also es sieht total clean aus vom Look her, weil man halt überhaupt gar keine Leitung hat im Lenkerbereich. Ist schon echt schick.
Ja, stimmt. Also ist natürlich ein Wechsel, wenn man einen Bremszug, da wirst du wahrscheinlich viele...
Ja, das hast schon recht, das könnte ein bisschen aufwendig werden.
Oder nee, ist ja eine Hydraulikleitung, sehe ich gerade, das ist ja auch hydraulische Bremse, irgendwie wird es schon gehen. Meistens, also die Leute, die das gerade haben, glaube ich, die müssen es ja eh nicht selber. Oder wenig.
Ja, das geht dann vom Preis her, ist das dann auch schon fast fünfstellig.
Ah, mei. Aber wie war es denn sonst so? Also bevor wir jetzt die Räder einzeln, die keiner sieht, durchgehen. Insgesamt, wie hat es dir gefallen?
Das war echt angenehm. Also ziemlich gemischtes Publikum, da war wirklich alles dabei. Vom interessierten Rentner, der sich halt für E-Bikes mehr interessiert hat, und bis zu den Cycling-Cap-Trägern, die da in Komplettmontur aufgelaufen sind. Und also war alles dabei vom Publikum. Vor allen Dingen, was auch interessant war, man konnte da ja auch Räder Probe fahren und die hatten da wirklich einen riesen Demo-Bereich, wo man von diversen Herstellern die Räder mal über den Kurs schicken konnte, und das war echt cool gemacht. Also da war auch wirklich alles auch an Rädern dabei. Jetzt irgendwelche Lastenräder mit E-Antrieb oder ohne und was auch immer, oder Rennräder. Also das war echt schon ziemlich cool.
Also das fand ich in den letzten Jahren so ein bisschen... wie soll man das beschreiben? Da war viel Rauch, aber kein Feuer. Also ich fand da jetzt bei diesem Außenbereich, da habe ich nie sowas, so wirklich viele Sachen gefunden, die mich interessiert hätten. Mhm. Aber vielleicht bin ich da auch meistens in den letzten Jahren mit Kind da gewesen, vielleicht bin ich da auch mehr der Kleinen hinterhergelaufen als alles andere. Aber für Kinder war da ja auch immer so ein bisschen was für Kleine. Ja, also ich muss sagen, nach 2 Jahren finde ich es nicht schlimm, dieses Jahr mal nicht da gewesen zu sein, aber was mich noch interessieren würde, deine Meinung, Vergleich Berliner Fahrradschau und da?
Berliner Fahrradschau war schon ein bisschen freakiger. Also das war hier mehr so für alle, die irgendwie an Fahrrädern interessiert sind. Mhm. Und Berliner Fahrradschau ist dann doch ein bisschen spezifischer für die eher so Freaks und so, ne? Hm. Und das, ich will nicht sagen, dass es eine Freakshow ist in Berlin, aber ist man, wenn man da tief in der Materie drin steckt und sich da auch wohlfühlt in diesem Milieu, dann gefällt es einem, glaube ich, in Berlin besser.
Ja, oder gefiel es, ne? Ist ja.
Ja, stimmt, gibt es ja nicht mehr.
Sozusagen ad acta gelegt. War auch mein Eindruck so ein bisschen, wobei ich auch das Gefühl habe, dass ich mittlerweile. Vielleicht Düsseldorf versucht so ein bisschen diese Rolle auch anzunehmen und auch mehr Leute abholen möchte, was ich auch gut finde. Ne? Also im Grunde genommen, wenn die Cycling World langsam peu à peu die Rolle von Berlin übernehmen möchte an der Stelle oder kann, hätte ich jetzt nichts gegen einzuwenden, ist ja auch ein bisschen näher vor der Haustür. Ich muss nochmal kurz husten. Boah, Das könnt ihr froh sein, dass ich jetzt das Mikrofon ausgemacht habe. Ich musste niesen. Es war so, dass ich einen kleinen Rückschlag nach hinten, glaube ich, gerade hatte. Also ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Eine Sekunde mal kurz. So, ich hab meine Wunden versorgt. Können weitermachen. Okay. Gibt es noch irgendwas, was du erwähnenswert findest? Also was dir jetzt in Düsseldorf besonders gut gefallen, besonders schlecht gefallen, irgendwie gar nicht gefallen hat? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt zu reden oder für immer zu schweigen.
Also für wofür sich so eine Messe ja super eignet, ist einfach mit den Produkten, für die man sich interessiert, auf Tuchfühlung zu gehen.
Ach, Tuchfühlung? Und das kann doch sich nur um Kleidung handeln.
Ein super Übergang. ich denke da jetzt konkret an Evolve, weil die, von denen habe ich ja eine Bib-Short und ich hatte da so ein paar Kritikpunkte, zum Beispiel, dass die, also die ist zwar super bequem, man kann auch ewig lange mitfahren, bis man überhaupt irgendwelche Probleme am Gesäß empfindet, aber ich fand die ein bisschen zu eng geschnitten. Und das habe ich einfach mal so erzählt und mit den Jungs da gesprochen und dann sagten die mir auch, dass sie das geändert hätten und seit Ende letzten Jahres und die aktuellen Bibs in den gleichen Größen sind jetzt ein bisschen weniger eng. Also das fand ich schon mal interessant zu hören. Mhm. Also scheinbar gab es da noch von anderen Kunden ähnliche Kritik. Und was ich auch immer interessant fand, sind, die haben ja noch viel mehr Produkte, also vom Jersey bis zur Windweste und Knie- und Armlinge und so und ähnliche Sachen. Und ich fand die Knie- und Armlinge auch immer interessant, weil die oft, also ich habe die vorher nur auf Fotos gesehen und die sahen ziemlich aufwendig produziert aus. Also sonst Armlinge, das ist ja einfach oft nur so ein Schlauch, der entweder ist da zusammengenäht oder nicht. Und eigentlich ohne viel Schnickschnack. Und bei denen, die waren auf der windanfälligen Seite, waren die so engmaschig und auf der anderen Seite, also wo der Wind halt nicht direkt aufschlägt, wie so ein Meshgewebe, also ziemlich großporig. Und das fand ich halt super interessant. Und jetzt hatte ich mal die Möglichkeit, die Dinger direkt in der Hand zu nehmen. Und ich war echt ziemlich angetan davon. Also das, ich bekomme da jetzt kein Geld für, auch wenn sich das vielleicht so anhört. Aber die haben mich auf jeden Fall schwer überzeugt. Und ich habe mir die dann auch direkt im Netz bestellt, weil auf der Messe konnte man die leider nicht bei denen kaufen. Ich habe die schon und ja, mein positiver Eindruck hat sich auf jeden Fall bestätigt. Ich habe mir die Armlinge und die Knielinge bestellt und ist wirklich, die liegen auch total angenehm an und die, was ja auch, also sind wirklich aufwendig verarbeitet, also verschiedene Stoffarten und das macht auch alles irgendwie Sinn. Die sind auch vorgeformt, auch die Armlinge sind vorgeformt. Also die haben schon, wenn man diese jetzt auf den Tisch legt, die haben schon diese typische Form, wie wenn man jetzt mit den Händen an den Schaltbremsgriffen greift. Also da hat man ja den Arm so leicht angewinkelt, also jetzt nicht 90 Grad Winkel, sondern keine Ahnung, irgendwas dazwischen. Vielleicht so 30 Grad oder ein bisschen mehr. Und so sind die schon vorgeformt. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man das während der Fahrt dann irgendwie merkt, aber es ist schon irgendwie interessant, über was die sich da Gedanken gemacht haben, bevor die diese Dinger zusammengenäht haben.
Und, ja, das hat ja, also da möchte ich zwei Sachen aufgreifen. Das hatte ich ja, wir haben ja vor, ich weiß gar nicht, wann ich es veröffentlicht habe, ich schätze mal jetzt vor so 3 Wochen auch mal das Interview endlich veröffentlicht. Was ich schon vor längerer Zeit aufgenommen habe und das da, was du jetzt gerade sagst, bestätigt so 2 Sachen. Zum einen, das erste, was du eben gesagt hast, du hast in der Messe mit denen gesprochen und hast eine Rückmeldung gegeben und dann meintest du, ja, es wurde auch sozusagen auf das Feedback gehört, ne? Dass das gekommen ist und dass man, und das ist, glaube ich, so ein bisschen was so kleinere Unternehmungen vielleicht eher schneller umsetzen können, machen können und einfacher machen können und deswegen vielleicht dann auch ein bisschen teurer sind, aber so Feedbacks umsetzen können und dann vielleicht auch ein Produkt auffächern in 2 verschiedene Versionen und. Ne? Man könnte ja da auch jetzt eine Race und eine Pro und eine Com oder irgendwie sowas auch machen, dass solche Möglichkeiten natürlich bestehen. Aber was ich finde, und zwar, das finde ich auch, das ist ein Schuh, den wir uns im Sinne von, ja, ne, Nutzer dann anziehen müssen. Da gehört aber auch dann dazu, dass wir, so wie du es jetzt da gemacht hast, löblicherweise auch immer ein gutes, ein konstruktives Feedback geben. Ne? Also ich glaube, sowas, na klar, wenn du jetzt ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, aber die riesige Hosenfirma, riesige Trikotfirma, riesige, ne, denen schreibst du eure Hosen zu eng. Dann ist das vielleicht schwieriger, da einen Stein ins Rollen zu bringen bei einer Manufaktur, die etwas kleiner ist. Aber auch da steht der Tropfen höhlt den Stein. Ne? Vielleicht irgendwann wird mal irgendwo was gehört. Und das finde ich gut, wenn dann Firmen aber auch andererseits so ein Feedback annehmen, sie hinhören und so weiter und so fort. Deswegen fand ich das jetzt, und das, was du gerade gesagt hast, ist nämlich genau das, was meinen Eindruck da bestätigt. Ne, und auch die Mühe. Und das sind ja auch das Fund, was so eine Firma in die Waagschale werfen kann. Und dementsprechend auch dann, denke ich mal, ausnutzen will, kann und muss. Also insofern, ja. Cool.
Ja, aber also was du jetzt gesagt hast, kleine Firma kann schneller reagieren, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und die fertigen ja auch in Deutschland. Also es ist ja jetzt nicht irgendwo in China produziert. Und wenn man dann berücksichtigt, was die Teile kosten, also die kosten ja oft nicht mehr als irgendwie so ähnlich aufwendig produzierende Firmen, sondern die kosten nur weniger. Also das finde ich ja so krass. Mhm. Also die Bipshot, die ist ja um einiges günstiger, oder auch die Knie- und Armlinge. Also wenn ich das jetzt mit anderen Marken, okay, das sind dann eher so hochpreisige Marken wie Asus zum Beispiel, da finde ich das schon echt eine ganze Ecke interessanter.
Ja, also ne, ich habe, also wir machen ja Interview, oder ich führe zumindest solche Interviews, ja, ne, da kann man, also man müsste mir schon sehr viel Geld geben, um irgendwo so das, was ich mit denen gemacht habe, das Interview, also ich will nicht sagen, unkäuflich, aber das zum Beispiel auch, das haben wir gemacht, ich habe das gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte, weil ich das so sympathisch fand und neugierig auf das war, was sie da gemacht haben. Und das hat sich im Nachhinein dann auch bestätigt, ich fand das gut, was ich da gehört habe, und ich fand auch gut, was man, ne, also fand ich alles super.
Es gibt auch nicht viele Firmen, die so ähnlich sind hier bei uns, oder? Also klar gibt es viele, die irgendwie Klamotten schneidern zum Radfahren oder auch Taschen und so weiter, aber jetzt für diesen sportiven Bereich, also
weiß ich gar nicht, ne? Also man muss dann ja auch mal können, es gibt ja auch zum Beispiel immer relativ viele kleine Buden schon, die zum Beispiel auch so Technikkram machen, ne? So Headkappen oder weil du das eben meintest, oder so Nischen besetzen. Ne? Das ist jetzt, ein Rennrad ist technisch jetzt vielleicht nicht so anspruchsvoll wie ein Mountainbike, aber da gibt es sowas auch viel, viel mehr, die so kleine Teile machen, schmieden, die jetzt vielleicht nur zwei Bremsen im Angebot machen, die aber besonders gut machen oder so. Das gibt es bei Mountainbike viel, viel mehr. Bei Bekleidung, ja, das stimmt schon. Also wüsste ich jetzt auch nicht so viele, aber das kommen ja auch immer mehr. Wenn wir in den deutschen Markt jetzt gucken, es gibt ja auch international viele, viele, viele Firmen, die noch nicht so groß sind, oder ne, die kriegt man nur vielleicht weniger mit. Also ich kann mich erinnern, ich habe die Namen vergessen, aber ich hatte mal eine Hose aus den USA, die $400 gekostet hat. Die hat mich jetzt nicht wegen ihrer Qualität umgehauen, ich habe sie auch gar nicht gekauft, aber mich hat einfach dieser Preis so stutzig gemacht, habe ich vergessen wieder den Namen. Ne? Und ich glaube, da gibt es schon noch relativ viele kleine Schmieden, bloß von denen bekommen wir einfach zu wenig mit. Ne? Was ist mit Thorn, die ich das Trikot total super fand?
Ne? Ah ja, die sind auch toll.
Ja, das sind halt so kleine Sachen, ne, die hat man nicht andauernd auf dem Schirm, weil sie auch einem weniger um die Ohren gehauen werden, weil diese Firmen weniger Marketingbudget haben, was ja auch okay ist. Aber dann muss man halt irgendwie mal so ein bisschen dann auch links, rechts gucken vielleicht, und dafür sind wir auch hier. Genau. Sag ich dir jetzt einfach mal.
Ja.
Dafür gibt es ja uns. Also wenn ihr eine kleine Firma seid, eine kleine Bude, und uns gefällt das auch, dann meldet euch gerne. Ne? Ja. Und wie gesagt, also den Damen und Herren von eWorth, alles Gute. Wir haben ja auch gleich noch eine andere kleine, ich weiß gar nicht, wie klein die sind. Ich glaube gar nicht, so klein sind die gar nicht. Bude, wo ich mal was an den Füßen hatte. Darüber sprechen. Aber toll, dass dir das gefallen hat. Also freut mich.
Ja.
Es gibt ja keinen härteren Knieling-Tester als dich, der die Dinger ja kaputt kriegt, wie andere Leute ihre Strohhelme.
Also da habe ich wirklich schon einige durch, und vor allen Dingen auch von größeren Marken, und bin da auch oft enttäuscht worden.
Ja.
Aber ja.
Deswegen bin ich da gespannt. Du musst mal gucken, ich weiß nicht, ob das an dem Mikrofon liegt oder woran, du warst zwischendurch immer so ein bisschen weiter weg und hin, da war ein bisschen Mikrofondisziplin.
Sorry.
Nicht weiter.
Ich hoffe jetzt ist es wieder normal.
Nächstes Jahr Düsseldorf Cycling World wieder dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also das hat mir echt gut gefallen und von daher doch. Ich würde übrigens empfehlen, nicht mit einem Auto anzufahren, dahin zu fahren, weil das ist wirklich komplett überfüllt. Also mich hat eh gewundert, wie viele Leute mit einem Auto zu einer Fahrradmesse wollen. Also das war wirklich totales Verkehrschaos für jeden, der da mit einem PKW angereist ist, aber mit einem Fahrrad total easy.
Also ich bin mit dem PKW angereist, das war völlig problemlos.
Gut.
Also ja. Lasst euch davon jetzt nicht irritieren. Also es liegt vielleicht aber auch an der Uhrzeit. Das kann auch sein. Also ja. wir waren samstags relativ früh da. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte keine Probleme. Ich weiß nicht, woran es lag. Ja. Also wir sind da drauf.
Ich war samstagmittags da und da ging irgendwie gar nichts.
Echt. Ist vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, wie groß die Messe geworden ist, ne? Vielleicht ist das, muss man das jetzt auch so sehen, ne? Dass das einfach.
Ja, oder vielleicht haben die andere Parkplätze jetzt, keine Ahnung, gibt es tausend von Gründen, ja.
Also grundsätzlich ist natürlich, möchte ich auch befürworten, mit dem Fahrrad hinzufahren, das ist ja gar keine Frage und da muss man gar nicht drüber nachdenken. Allerdings lasst euch jetzt nicht, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, mit einem Fahrrad anzureisen, lasst euch dadurch jetzt nicht davon grundsätzlich abhalten. Es gibt auch die, ne, also es geht. Es ist ja nicht so schön.
Vielleicht ein bisschen weiter entfernt vom Messegelände parken.
Aber das war doch noch immer da auf diesem Industriegelände, oder?
Ja, das ist schon so ein Industrieumfeld. Frag mich jetzt nicht, wie das heißt.
Lümmerberge oder Werke oder sowas.
Blümmer. Ziemlich im Norden von Düsseldorf.
Ja, also ich bin ja geborener Düsseldorfer, auch wenn das zwischendurch hier nicht so unbedingt, deswegen kenne ich mich da noch so ein bisschen aus. Ich bin unweit von der Gegend, habe ich mit erstes Lebensjahr verbracht. Hm. Gar nicht so weit weg.
Ja, also bis nach Rating ist es nicht weit.
Ja, aber das ist ja schon eine andere Rheinseite, ne? Weil die Werke sind ja auf der richtigen Rheinseite, also wie wir hier in Köln.
Oh Gott.
Ja, nächstes Thema. You started. Nein, das ist so bei Düsseldorf-Herd. Deswegen kenne ich das. Naja, nun ja. Also, Cycling World, Daumen hoch. Im nächsten Jahr bitte gerne wieder. Und vielleicht schaffen wir es dann nochmal zusammen da zu sein. Weil wir waren jetzt kurioserweise, obwohl es viel weiter weg ist, in Berlin zusammen, aber da noch nicht. Vielleicht gucken. Das heißt, nächstes Jahr sollen die sich besser koordinieren mit der Subscribe, damit das irgendwie funktioniert. Gut. Was haben wir jetzt als nächstes hier stehen? Irgendwas mit Vorbereitungen habe ich gelesen.
Ja, cool. Ich habe nur was zu erzählen. Ich habe ja eine längere Radtour geplant.
So um den Mai rum, ne?
Ja, 1. Mai geht's los, also eigentlich am 30., weil da reise ich an. Also Race Around the Netherlands. Mir tun direkt die Füße weh, wenn ich daran denke.
Wieso die Füße?
Das ist einfach nur so ein psychologisches Ding. Also der letzte lange Brevet, das waren irgendwie 625 Kilometer. Und was mir danach am meisten wehgetan hat, waren die Füße.
Okay.
Ich hatte da irgendwelche falschen Schuhe an, so komische Shimano-Dinger, die auch total unbequem waren, die ich seitdem auch nicht normal angezogen habe.
Also jetzt fängst du kurz wieder noch an, mit Schuhen zu experimentieren. Hut ab.
Nee, ich habe jetzt Schuhe, die ich schon seit einem halben Jahr fahre und mit denen ich auch echt zufrieden bin. Dabei bleibe ich auch, also ich wechsle jetzt nicht kurz vorher noch die Schuhe. Nee, aber was ich auf jeden Fall so ein bisschen erzählen kann, noch zur Vorbereitung für dieses Rennen, weil ein bisschen vorbereiten sollte man sich da schon, weil es gibt nämlich diverse Anforderungen an Fahrer und Gefährt, die man da erfüllen muss. Und das Interessante ist so ein bisschen, dass diese Anforderungen von Woche zu Woche sich irgendwie steigern. Also umso näher diese Veranstaltung rückt, umso höher werden die Anforderungen.
Du meinst seitens des Veranstalters?
Genau, seitens des Veranstalters. Es gab schon von Anfang an so ein Racing Manual, wo halt so ein bisschen drin stand, was man so erfüllen muss. Also zum Beispiel eine Auslandsreise Krankenversicherung, was ja auch super viel Sinn macht. Also vor allen Dingen, wer das nicht hat und irgendwie im Ausland ist ein paar Mal im Jahr, der ist selber schuld. Also das kostet ja auch wirklich nichts. Vielleicht sollte man darauf achten, dass diese Auslandsreise Krankenversicherung auch Risikosportarten mit abdeckt. Weil sonst hat man ein Problem. Ja gut, und da gab es halt noch so ein paar Anforderungen an das Gefährt. Also zuerst ist es im Manual einfach, dass man zwei Frontlichter braucht, was schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Also okay, eins als redundantes System, okay, macht schon irgendwie Sinn, wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt. Wobei andererseits, man ist in Holland, also da gibt es wahrscheinlich um jede Ecke irgendwie ein Fahrradgeschäft, wo man sich da irgendwie eindecken kann. Aber na gut, das geht natürlich nicht, wenn man irgendwie gerade mitten in der Nacht irgendwie Probleme mit Licht hat, was ich ja auch schon hatte. Und das gleiche gilt fürs Rücklicht, also da braucht man auch zwei Rücklichter und noch einen Reflektor, also jetzt nicht irgendwie eine Folie, sondern wirklich so ein Retro-Reflektor heißen die Dinger, also die halt sehr stark reflektierend sind. Es gibt auch, also von Busch und Müller gibt es sowas zum Beispiel, das sind so kleine Vierecke, kostet irgendwie 3 Euro oder so, und dann kann man sich das hinten irgendwo dran montieren. Es gibt auch Rücklichter, die so ein Teil schon enthalten. Ich hatte mir auch zuerst ein Rücklicht gekauft, was diesen Reflektor mit enthält. Wie sich dann nachher aber herausstellte, ist dieses Rücklicht ziemlich hässlich und ich traue mich nicht, das ans Rad zu montieren. Das ist wirklich, das ist so ungefähr so handgroß und also von Cat Eye. Der Akku hält auch ziemlich lang, so 24 Stunden, was ja schon ziemlich cool ist. Also ist ja eigentlich auch nur Ersatzbeleuchtung und da ist dann halt dieser Reflektor integriert. Aber ich kann das einfach nicht ans Rad montieren. Das Ding ist so hässlich, das geht nicht. Na gut, und jetzt habe ich halt, jetzt habe ich halt diesen Reflektor separat gekauft für 3 Euro. Den mache ich dann halt dran, der sieht ziemlich unscheinbar aus. Und ein Rücklicht habe ich ja eh montiert, das ist ja fest montiert. Ich habe ja einen Nabendynamo an dem Rad und habe da jetzt von Sun so ein Rücklicht für Sattelstützmontage und ziemlich noch als Ersatz so ein Busch und Müller XI mit, spricht sich das, glaube ich. Das ist dieses ganz simple Rücklicht. Genau. Und was dann jetzt vor 1-2 Wochen nochmal kam als zusätzliche Anforderung von Seiten des Veranstalters, war ein, da wurde einfach das Riders Check-In Dokument oder Startup oder irgendwie so wurde das bezeichnet. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Auf jeden Fall, da standen dann noch viel detailliertere Anforderungen an die Maschine drin. Zum Beispiel, warte mal, ich habe das ja irgendwo abgelegt, also an den Laufrädern, da muss jeweils zweimal auf einer Fläche von 2x7 cm ein Reflektor aufgeklebt werden. Also du hast ja, wenn du ein Laufrad, du hast ja zwei Seiten, ne?
Ja, ja.
Kannst ja die, von beiden Seiten kannst du das Laufrad bekleben und du musst auf jeder Seite zwei Reflektoren, die Maße 2x7 cm mindestens haben.
Aber da machst du jetzt so ein Katzenauge rein, ja?
Ja, ich habe jetzt einfach auf die Felge, da gibt es ja auch so extra so Aufkleber, die so vorgeformt sind, also so halbrund. Habe ich so Aufkleber draufgeklebt, die auch schwarz sind. Also tagsüber sieht man die eigentlich gar nicht.
Wenn das mal gilt.
doch. Oder auch an die Kurbelarme. An jeden Kurbelarm muss man einen Aufkleber mit den Maßen, mit den Mindestmaßen 2x15 cm kleben.
Jetzt mal im Ernst.
Das ist ganz schön knapp. Also wenn man jetzt so eine normale Kurbel hat mit, also normale Kurbellänge, kennt ja vielleicht so der ein oder andere, das Maß sind 172,5 cm.
Ja, es gibt auch Kurbel, die sind 165 mm lang. Da wird schon
glücklich. Ja, oder klar. Ja, bei Frauen oder bei Leuten mit halt kürzeren Beinen, da macht das auf jeden Fall Sinn, diese kürzeren Kurbelarme zu nehmen. Und dann hast du halt nur 160 cm, da ist ja noch irgendwo die Bohrung für das Pedal und dann sollst du da noch diese mindestens 150 cm Aufkleber drauf pappen. Das wird schwierig. Also ich weiß nicht, wie eng die das dann nachher wirklich sehen. Aber
ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Da bin ich auch wirklich mal sehr gespannt drauf, inwieweit das Vorschriften sind, die von irgendeinem Verband vorgegeben werden oder inwieweit.
Und eine weitere Forderung ist zum Beispiel auch an der Sattelstütze. Da müssen auch irgendwie Reflektoren, da weiß ich jetzt die Maße nicht aus dem Kopf genau, aber auch irgendwie so 2x20 cm, zweimal, also an der Vorderseite von der Sattelstütze und an der Rückseite. Und das bringt zum Beispiel gar nichts, wenn man irgendwie so eine Saddleback, so eine große montiert hat, so eine Arschbombe. Was soll man dann noch einen Reflektor auf der Rückseite montieren? Da hängt doch die ganze Zeit die Satteltasche vor, ist auch ziemlich sinnfrei.
Und ich habe da sollst du wahrscheinlich dann den Reflektor da hinten an die Satteltasche noch dran machen. Die haben ja meistens so eine Lasche, die extra dafür vorgesehen ist.
Ja, oder Ja, das steht da nicht so explizit drin. Könnte man so im übertragenen Sinne verstehen?
Ich glaube, man könnte das, man würde es als freundlich gesinnter Ausleger des Ganzen so interpretieren. Also wäre meine Interpretation des Ganzen.
Ja.
Aber ich bin bei dir, dass das jetzt, vor allen Dingen finde ich das ein bisschen, wie soll man das sagen, ein bisschen schwierig, dass das jetzt alles so peu, à peu, à peu, à peu kommt, ne?
Ja, das hätte man vielleicht von Anfang an kommunizieren sollen, dann wäre das auch alles ein bisschen weniger kritikwürdig, aber so, ich finde das alles, ein bisschen eher wäre ganz gut gewesen.
Also wenn es am Ende dafür dienlich ist, dass es auch nur einem nichts passiert während der Runde, dann ist es richtig, ne? Denke ich mir immer. Aber
ja, klar. Ich meine, war das nicht beim letztjährigen TCR, wo wirklich noch in der ersten Nacht, also die starten ja immer nachts, da ein Fahrer tödlich verunglückt ist.
TCR, für uns Eingeweihte, wir wissen, was wir meinen, aber vielleicht weiß es nicht jeder Hörer, das Transcontinental Race, wo einer ich glaube, Initiatoren und Mitveranstalter in der ersten Nacht, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich weiß, dass ein paar Leute jetzt am Kopfhörer sitzen und sagen, schlechtes Namensgedächtnis und ich erinnere noch.
Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ich meine, es wäre irgendein Holländer gewesen. Und ich weiß auch gar nicht die Gründe. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht hat man sowas natürlich im Hinterkopf und denkt sich, wenn das Rad leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, dann werden solche Unfälle unwahrscheinlicher. Und das ist ja auch wirklich anzunehmen.
Wenn es nur bei einem hilft, dass er nicht überfahren wird, dann sage ich schon, dann hat es sich schon gelohnt. Ja. Nichtsdestotrotz, ich freue mich schon, wenn ich es schaffe und am Wegesrand irgendwo stehe, dann ich bringe noch dieses Holmenkoll-Spray mit, was ja so ein Reflexionsspray ist. Damit werde ich dich dann von oben bis unten noch einsprühen, damit das dann auch wirklich alles safe ist.
Es ist nicht notwendig, Gott sei Dank.
Ich nehme das gern. Also ich bringe dir das gerne mit. Ich mache das gern für dich.
Okay. was wollte ich jetzt noch sagen? Ah ja, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass mein Rad ziemlich dunkel ist. Also es ist ja fast komplett schwarz und ich habe jetzt überall diese schwarzen Reflektoren aufgeklebt. Tagsüber sieht man die eigentlich gar nicht. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, eher irgendein helles Modell hat, also ist unwahrscheinlich, dass man in jeder Rahmenfarbe oder Komponentenfarbe auch die passenden Reflektoren findet. Und da kann man sich schon, also von der Optik her, so manches Rad mit verschandeln. Also.
Ja, hoffentlich geht es hinterher auch wieder ganz einfach ab. Das ist ja dann die wichtigste Geschichte.
Ach, die Gabel, die muss übrigens auch, also beide Gabelarme, die müssen eigentlich komplett mit Reflektoren vollgeklebt werden. Und der Helm habe ich auch noch vergessen. Also auf beiden Seiten von Helm auch nochmal. Also,
aber dann hättest du doch besser, wolltest du nicht einen neuen Helm noch irgendwie anschaffen?
Ja.
Es gibt doch reflektierende Helme.
Es gibt reflektierende Helme. Ja, ich habe bei jetzt ist ja egal. Also auf jeden Fall habe ich eben einen bekannten Online-Shop.
Ja, du kannst mich sagen. Also ich stehe dazu.
Aber bei Components, da gab es einen Helm in Oil Slick. Fand ich ja irgendwie interessant.
Echt?
Aber es,
Von der Giro war das, glaube ich, ne?
Ja, ich weiß es gar nicht mehr, die Marke, aber ist auch ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Also,
ja, aber ich glaube, es gibt einen reflektierenden Helm, weil ich muss ja sagen, ich habe, also wenn wir jemanden haben, der wirklich mir ein ganz, ganz großes Geschenk machen möchte, es gibt von Giro die Empire-Schuhe als reflektierende. Die nennen sich Dark Shadow Reflective Dazzle. Und ich habe einfach nicht das Geld, sie mir zu kaufen. Aber wenn jemand, war das Dark Shadow Reflective? Es gibt da, glaube ich, mehrere. Es gibt auf jeden Fall von dem Giro Empire reflektierende Schuhe. Und die fand ich so fantastisch. Und es gibt auch eine Werbung für diese Schuhe. Ich glaube, die Silver Reflective waren das, die ich so unfassbar fand. Silver Reflective. Und es gibt eine Werbung von Giro. Jeder kann ja mal gerne bei YouTube eingeben irgendwie. Ja, nicht die Dark Shadow, sondern die Silver Reflective. Ich habe noch nie, oder das ist eine der Färbungen, die es so auf den Punkt bringt und dieses Alleinstellungsmerkmal dieses Schuhs, oder vielleicht ist es auch kein Alleinstellungsmerkmal, aber zumindest das, was ihn ausmacht, so dermaßen gut hervorhebt, dass ich da, als ich den Spot das erste Mal gesehen habe, da wirklich mit offenem Mund da stand. Weil ich ihn so geil finde. Da fährt jemand von zu Hause aus zum Retro-Kriterium, um da mitzufahren. Und fährt zu Hause alles hell, schnürt die Schuhe zu, fährt dann los und so weiter. Es wird langsam dunkel. Und dann siehst du ihn dann in einer der nächsten Einstellungen während des Rennens, wo an der Seite so Beleuchtung ist und auf das Feld, auf das Peloton sozusagen blendet. Und du siehst irgendwie 10 Fahrer an dir vorbei rasen und du siehst aber nur ihn, weil er diese reflektierenden Schuhe hat. Und ich finde, der Werbespot ist so auf den Punkt gebracht. Naja, aber ich guck mal, also ich glaube, es gibt auch von Helm reflektierend. Das wäre doch dann genau das Richtige für dich, dass du zu
deinem, wenn der mir.
Dann siehst du mit deinem Weihnachtsbaum auch aus wie ein Weihnachtsmann.
Ja, ach übrigens, um die Fußgelenke muss man auch noch so stark reflektierende Bänder tragen. Da gibt es so, das ist so mit Dingens Klettverschluss, gibt es so Bänder, die wickelt man sich quasi ums Fußgelenk und das ist auch vorgegeben, muss man tragen. Also es ist wirklich einiges, was da zu sehen sein wird nachts.
Ja, also nicht dass hier irgendwie so ein Jägertrupp unterwegs kommt und euch auf einmal wegballert, weil er denkt,
ja, ihr seid oder irgendwelche Leute eine UFO-Sichtung melden.
Ich wollte auch gerade zu der UFO-Sichtung muss ich ja eine Geschichte irgendwann mal abseits des Mikrofons erzählen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall nach stundenlangen abendlichen Klebeaktionen es geschafft, jetzt alles so weit vorzubereiten. Also es hat schon ein bisschen gedauert. Aber jetzt ist alles vorschriftsmäßig beklebt. Und vielleicht noch kurz so ein bisschen zum restlichen Setup.
Ja.
Ich habe da nämlich noch ein bisschen was verändert. Also ich hatte zum Beispiel zuerst eine Sun Edelux 2, das ist so ein Frontscheinwerfer für Nabendynamo. Den gibt es auch als hängende Variante. Den hatte ich zuerst montiert und das hat sich aber als nicht praktikabel herausgestellt, weil ich dann nicht die Apidura Racing Handlebar Back.
Ich blick überhaupt nicht mehr durch.
Also das sind, also ich habe mir so eine Tasche bestellt von Apidura. Die ist eigentlich dafür vorgesehen, dass man die an einem Auflieger, also an so einem Zeitfahraufsatz, montiert. Die hängt quasi an diesen Auflieger nach unten. Und das geht leider nicht, wenn gleichzeitig auch ein Frontscheinwerfer nach unten hängt. Die kommen sich dann ins Gehege. Und deswegen musste der Frontscheinwerfer weichen und den habe ich jetzt ersetzt durch eine Busch & Müller EQX. Mhm. Und der ist jetzt halt nicht hängend montiert, sondern aufrecht. Und die Tasche passt jetzt ganz gut unter dem Auflieger und der Scheinwerfer, der stört da auch nirgends. Und ja, also das sind immer so ein paar technische Sachen.
Ich glaube, da sich dein Setup ja auch vielleicht noch ändern wird bis dahin. Wir sollten am Ende das vielleicht einmal niederschreiben. Das fände ich, glaube ich, ganz gut für die Leute, die es wirklich, die sich da ganz passen. Also vielleicht machen wir das mal am Ende des Ganzen, was ich dann auch als, vielleicht so auch mit gut und schlecht, also was ich als positiv herausgestellt habe und was nicht als positiv, weil noch ist das, also noch ist das ja alles auch so ein bisschen Work in Progress, habe ich so den Eindruck.
Ja, also wir hatten ja schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass ich ja eigentlich so ein Full-Frame-Bag, also so eine Rahmentasche, die halt das komplette Rahmendreieck ausfüllt, zuerst montiert hatte und
nee, ich glaube, das haben wir hier in der Sendung erwähnt schon. Als erstes Thema.
Hatten wir das schon?
Ja.
Oh, ich dachte, das wäre noch. Okay, ja, dann brauche ich das nicht mehr erzählen. Echt? Hatten wir das vorhin schon erzählt?
Ich glaube schon, weil dann haben wir noch darüber gesprochen, dass es ja auch gemein wäre, der Dame das zu verkaufen. Wenn ihr das nicht gehört habt, dann meldet euch, dann müssen wir es nochmal besprechen. Aber ich dachte, das schon. Okay. Jetzt wisst ihr schon innerhalb der Sendung nicht mehr, was wir gesprochen haben.
Sonst schneiden wir das irgendwie wieder rein, wobei es gibt ja keine Aufnahme. Na egal. Okay, dann wird es nochmal besprochen, falls es nicht hier aufgetaucht ist. Auf jeden Fall, dieses Full Framework habe ich ersetzt durch eine. Oh Gott, jetzt nächster Fachbegriff. Expedition Compact. Warte mal. Expedition Compact Pack. Ich meine, das ist der Name. Also, das ist einfach auch so eine Tasche, die ins Rahmendreieck kommt. Allerdings hängt die quasi nur am Oberrohr.
Okay, das heißt, die ganze links und rechts wackelt, die hin und her im Wiegetritt.
Ja, die ist natürlich fest, auch an dem Unterrohr befestigt und an den Sattelrohr. Mhm. Und aber man kann halt noch ganz normal Flaschenhalter verwenden und halt auch Trinkflaschen und das ist schon dann doch ein Vorteil eher. Und da passt auch so einiges rein. Dann habe ich noch eine Satteltasche jetzt doch. Eigentlich wollte ich keine Arschbombe oder ähnliches verwenden, weil mich das sonst immer gestört hat. Mich hat das allerdings auch deswegen gestört, weil ich diese Tasche in der Vergangenheit immer falsch gepackt habe. Ich hatte da nämlich immer die schweren Sachen drin. Und das ist natürlich irgendwie blöd, weil man dann den ganzen Schwerpunkt irgendwie ziemlich ungünstig weit oben hat. Also da gehören eher so voluminöse, leichte Sachen rein, wie zum Beispiel ein Schlafsack. Wobei, es gibt auch schwere Schlafsäcke, aber ich habe einen ziemlich leichten und auch das Zelt ist da jetzt mit drin und Zeltstangen und so weiter. Mhm. Das ist alles in der Satteltasche und ja, und von daher...
Also du hast jetzt Satteltasche, du hast jetzt Frameback, also im Dreieck und du hast noch vorne genau. Ein Handlebarback.
Genau, und eigentlich hatte ich noch so eine Oberrohrtasche, also so eine kleine, die hat nur 1 Liter, die wird typischerweise für Elektronik verwendet und halt auf dem Oberrohr montiert und vorne am Vorbau, kennt ja wahrscheinlich jeder. Aber das, ich hatte in der Vergangenheit schon so oft solche Taschen, ich habe mir die nur deswegen gekauft, weil auf der Epidura-Webseite steht, dass das Ding 4 cm breit ist, was extrem schmal ist. Und die anderen Taschen, die ich in der Vergangenheit hatte, die waren auch alle erheblich breiter. Aber in Wirklichkeit ist die dann doch 5 cm breit, fast.
Skandal.
Ja, es ist dann doch irgendwie ein bisschen blöd, weil ich komme da halt mit der Knie dran. Also ich.
Ja, ja, klar, wenn das der Unterschied macht, wenn das der Unterschied ist, ne? Also.
Ja, und das bedeutet, wenn ich da mit der Knie dran komme, also jetzt nicht beim normalen Fahren, aber in Wiegetritt, dann schaukelt die halt immer von links nach rechts, von links nach rechts und es ist so nervig. Weil man muss die jedes Mal neu justieren und neu ausrichten. Und das Gleiche ist übrigens mit Foodbags. Falls das niemand was sagt, das sieht so ein bisschen, ist einfach so eine Tasche, wo man von oben reingreifen kann. Die haben ungefähr auch so ein Volumen von Liter, gibt es auch in verschiedenen Größen. Ja, und die sind, wie der Name schon vermuten lässt, einfach dafür da, um da Essen reinzustopfen und um das Essen möglichst einfach wieder rauszubekommen und sich in den Rachen zu stopfen. Mhm. Und diese Dinger, die werden eigentlich auch unter anderem am Vorbau und am Lenker montiert, also in den Rahmen, Dreieck. Aha, okay. Aber die Dinger, die taugen halt auch nicht. Also ich komme da auch mit den Knie ran und
wo du mit deinen Knien immer halt rankommst.
Ja, also es gibt ja viele Leute, die solche Taschen verwenden und aber bei mir taugt das irgendwie nicht. Aber diese Apidura Handlebar Bag, die ich da habe, die hat ja auch 2 Foodbags integriert. Das ist auch ganz interessant gemacht. Das müsst ihr euch mal angucken auf der Webseite. Also da kann man halt links und rechts so 2 Klappen aufklappen und hat dann da jeweils Platz für Sachen, die oben noch rausstehen können.
Ja. Ab wann kommt denn dann doch der Hänger dran?
Ja, es hört sich jetzt alles ziemlich wild an. Also vor allen Dingen, ich habe eine Liste geschrieben, wo wirklich alles draufsteht, was ich mitnehme. Und die Liste ist echt erschreckend lang. Also es ist wirklich heftig. Aber
ja, ich glaube, das ist ohne Frage. Ich meine, ja. Die Taschen müssen auch voll gemacht werden.
Ja, muss ja alles voll sein. Nee, also ich meine, zum Beispiel so Sachen wie Zahnbürste und so, Zahnpasta, sowas nehme ich natürlich auch mit. Wobei, das gibt es auch in Mini-Ausführungen. Weil, also 4 Tage keine Zähne putzen, keine Option. Also das geht gar nicht.
aber natürlich wirst du den Griff absägen, ne?
Nein, ach Quatsch. Ich hab so eine kleine klappbare Reisezahnbürste. Und naja. Aber das sind halt solche Kleinigkeiten. Und wenn man das alles summiert, dann ist das dann doch schon einiges. Und wenn man dann trotzdem versucht, möglichst wenig mitzunehmen, um möglichst weit zu fahren, das ist schon eine Herausforderung. Ich bin mal gespannt, wie schwer das Rad ist mit den ganzen Gepäck und mit vollen Flaschen. Also das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Alles reinpacken und Flaschen auffüllen und dann mal gucken, wie viel Kilo das sind.
Ich bin gespannt. Also ich freue mich jetzt schon auf, sagen wir mal so Mitte Mai, wo wir dann mal das ganze Revue passieren lassen können. Vielleicht sollten wir kurz vorher noch mal eine Sendung aufnehmen, was jetzt letztendlich geworden ist. So 2 Tage vorher irgendwie. Müssen wir mal gucken. Hm. Das fände ich amüsant. Vor allem für mich. Also für den Fürsten, die wird wahrscheinlich langsam den Arsch auf Grundeis gehen. Aber das ist ja nicht mein Problem.
Nö, können wir gerne machen.
Ja. Wenn wir es zeitlich einrichten können. Ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz, das hört sich jetzt alles noch ziemlich offen an, aber ich glaube, so diese Equipment-Geschichte, das habe ich dann doch jetzt mittlerweile so mehr oder weniger gelöst. Also nächstes Wochenende, es soll jetzt super warm werden, die nächsten Tage, da werde ich auf jeden Fall nochmal alles eine Nacht testen. Also das heißt, einmal rausfahren, irgendwo einen Schlafplatz suchen und das Zelt mal ausprobieren.
Das wäre meine Frage gewesen, also wie viel von dem Equipment du jetzt auch wirklich zu 100% schon im Einsatz getestet hast. Also jetzt, ne, also sozusagen, das wird dann die Feuerprobe.
Ja, genau. Also Zelt habe ich ein paar Mal schon aufgebaut im Garten, aber jetzt nicht,
im Garten.
Nicht wirklich. Ja, ja. Das ist ja quasi unter Laborbedingungen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber jetzt nicht wirklich, also im Einsatz, und da bin ich echt mal gespannt.
Möchtest du dich hier am Rhein irgendwie zelten? Weil dann hast du immer noch die Option, zumindest wenn es ganz schlimm wird, hier zu klopfen.
Ja, ich weiß noch gar nicht genau, wo ich hätte auch Bock, das ging mir heute durch den Kopf, weil der Startort für Race Around the Netherlands, das ist in Amarogen, das sind von uns, also von Essen, 140 Kilometer, und das wäre eigentlich ganz cool, da mit einem Rad hinzufahren und vielleicht kurz vorher da irgendwo zu zelten und dann am nächsten Morgen dahin. Und dann wieder mit dem Rad zurück. Das wäre so eine Sache, die mich absolut reizen würde. Jetzt so im Vorfeld.
Weißt du, was ich dann, glaube ich, eher machen würde? Also jetzt, ich würde nichts davon machen, ne? Aber ich würde vielleicht mit dem Auto dahin fahren, an den Start, und vom Start aus schon mal losfahren. Und nee, ich würde, glaube ich, vom Start so die ersten 100 Kilometer vielleicht mit dem Auto fahren, dann mich aufs Fahrrad setzen, dann die 100 Kilometer fahren, dann übernachten, sozusagen eine erste Übernachtung schon an dem Ort, an dem du später vielleicht auch deine erste Übernachtung machen wirst.
Einfach mal alles durchspielen, ja.
Ja, also, ne, also das wird dir dann auch noch in der Hinsicht was bringen, aber das ist dann vielleicht auch, nimmt das der ganzen Sache dann auch ihren Reiz später.
Ja, nee. Ach nee, aber das mit dem Rad hinfahren, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, am Tag vor dem Start, also am 30. April mit einem Rad zum Start zu fahren, weil ich habe das mal so durchgerechnet. Also ich wollte eigentlich mit dem Zug hinfahren und die ganze Zugfahrt auch mit, ich kann dann nur mit Zug bis nach Arnheim fahren. Von Arnheim muss ich dann mit dem Rad bis nach Amarogen. Das sind auch nochmal anderthalb Stunden Radfahrt. Da kann ich auch gleich mit dem Rad von hier aus dahin fahren. Da bin ich 2 Stunden länger unterwegs. Also mit dem Zug wäre ich 4 Stunden unterwegs und komplett mit dem Rad 6 Stunden. Und hätte dann noch die 20 Euro fürs Zugticket gespart. Also ich glaube, das würde ich auch machen, wenn das Wetter passt.
Ich halte es ja für sehr verrückt, dann noch mit dem Fahrrad hinzufahren, aber
ja, es gibt übrigens im Preis drin, ist auch die Übernachtung vom 30. auf den 1. In einem Hostel. Und ich habe mir das Hostel mal so genau angeguckt, vor allen Dingen so, wie man da untergebracht ist, und habe da nur ein Bild gesehen von einem ziemlich kleinen Zimmer, das sah so ungefähr nach 14, 15 Quadratmeter aus, wo insgesamt 12 Betten aufgebaut waren, also so doppelstöckige, ne? Und ich habe mir dann doch jetzt kurzerhand mal eben ein Hotelzimmer noch gebucht für die Nacht vom 30. auf den 1., weil ich mir dann dachte, ja, das ist die letzte Nacht, wo du nochmal vernünftig pennen solltest.
Ja,
das und ich auch. Ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Ja. Ich bin gespannt. Ja.
Was jetzt nur als letzter Punkt, also was dann auch nochmal eine Herausforderung war, war der Track. Also ja. Der ist jetzt final und der wurde herumgeschickt.
Okay, ja.
Ja, und der ist ziemlich mächtig, also weil Strecke 1880 Kilometer und dieses GPX-File hat über 3 Megabyte, was schon ziemlich ordentlich ist, wobei das hängt natürlich auch immer davon ab, wie hoch die Auflösung ist, aber ne, ist schon ungewöhnlich viel. Also ist auf jeden Fall so viel, dass Komoot, was ich ja sonst eigentlich immer verwende für die Routenplanung, echt Probleme damit hatte. Also ich habe den Track importiert und dann habe ich ihnen gesagt, bitte nicht den Track verändern, alles so lassen, ich möchte den genauso haben und nicht diese typische Optimierung, die Komoot da immer macht. Und was passierte dann? Der ganze Track war Offroad, also das ist ein Spezialstatus eines Tracks bei Komoot. Offroad bedeutet, dass die Strecke so eine Punktlinie ist, und er kann den Track irgendwie keiner Straße zuordnen, also sprich mit anderen Worten, du kannst es nicht gebrauchen. Das ist völlig unbrauchbar.
Okay.
Und ich habe es nicht hingekriegt, mit Komoot alleine den Track zu importieren. Ich habe dann WhiteRiss GPS, das ist eher das Ähnliches wie Komoot, kommt aus den Staaten oder aus Australien, eins von beiden. Ist recht teuer, kostet so 10 Euro monatlich, aber gut, ich habe mir jetzt für einen Monat, habe ich mir da eine Mitgliedschaft angetan und da klappte das dann ideal und die haben ein ganz interessantes Feature. Du kannst nämlich den Track da in kleine Happen zerstückeln, also ich habe jetzt quasi 10 Teile aller ungefähr 200 Kilometer. Und diese 10 mal 200 Kilometer konnte ich dann alle problemlos auch in Komoot importieren. Und jetzt habe ich alles wieder in Komoot drin, was halt wichtig für mich ist, weil ich nur so an meine APIGE-Hinweise komme. auf, für mein Wahoo Element. Also klar, ich könnte den Track auch einfach so in die Wahoo App importieren und dann ist er automatisch der Track auch auf den Wahoo Element, aber dann hast du keine Abbiegehinweise. Dann siehst du immer nur diesen Track und sonst nichts. Wenn du Abbiegehinweise willst, dann musst du das vorher einmal mit Komoot verwursteln oder mit einer, es gibt noch eine zweite Plattform, mit der das auch geht, weiß ich jetzt nicht. Naja, aber wie auch immer, es war ein bisschen umständlich, aber jetzt ist der Track da. Und
also jetzt ist Strecke safe, ja?
Strecke ist safe, genau. Und ja, ich bin gespannt. Also ich bin auch ziemlich gut vorbereitet. Also ich bin selber erstaunt. Aber wenn du jetzt meine Frau fragen würdest, also ich beschäftige mich schon echt ziemlich viel damit.
Also nur das glaube ich. Also da habe ich wirklich null Zweifel, dass du das machst. Ich mein Ding ist einfach, also die Veranstaltung wäre nicht mein, also ne, ich finde diese Leistung, also ich finde allein die sportliche Leistung so außer für mich so dermaßen out of everything, dass
ja, aber das ist mehr Kopfsache, ehrlich.
Ja, also. Ja. Ich weiß aber auch schon, es gab schon Punkte, wo ich an meinen körperlichen Grenzen und kurz darüber hinausgegangen bin und einfach weiß, dass ich sowas nicht in die Lage bin, also zumindest nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre, egal wie ich mich darauf vorbereiten würde. Und mich um den ganzen anderen Kram noch kümmern zu müssen, ne, das finde ich ja auch total schrecklich. Ne? Also da, vielleicht hat man dann irgendwann auch daran Spaß. fällt mir schwer, mir das so vorzustellen, ne? Aber ja. Ne, manche haben auch Spaß, sich irgendwie, keine Ahnung.
Ja, es ist halt wie mit jedem Thema. Man
kann genau.
Sich da mega tief drin reinnörden, wie man ja neudeutsch sagt. Ja, wie bei jedem Hobby halt. Ne? Also Radfahren normal ist nichts Neues, also habe ich mir dieses neue Thema gesucht. Und,
ja, macht mal was. Ich meine, es ist ja spannend zuzuhören. Ne? Also ist ja nicht so, dass mich das nicht interessieren würde und vielleicht mir ja auch irgendwann mal im Kleinen zum Beispiel mir Sachen hilft oder manchmal einem Hörer vielleicht einen interessanten Input da gibt oder da was einfach Spannendes zu hören. Ich wäre ja schon mal froh, wenn ich das habe ich noch gar nicht erzählt. Naja, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Wenn ich mal irgendwann wieder so viel aufs Rad kommen würde, dass ich auch mal eine 2 vorne bei einem dreistelligen Zahl hätte, da wäre ich ja schon glücklich. Ich bin gespannt. Also ich sehe das alles mit, wie sagt man, mit interessierter Neugierde. Und dann gucken wir mal.
Ja, dauert nicht mehr lang. 2 Wochen.
Das sind 2 Wochen? Ach Quatsch, ja stimmt.
Ja, doch, es sind 2 Wochen. Ungefähr.
Ein bisschen länger. Ich dachte vorher noch, haben wir einen Monat Zeit bis dahin ungefähr, dann nehmen wir dann nochmal auf. Dabei ist es gar nicht so lang. Ich Idiot.
Nee. Also wir können gerne nochmal vorher aufnehmen, aber wie gesagt.
Ja, wie sollen wir das zeitlich denn schaffen?
Ja, am 29. habe ich noch Zeit. Also in genau 2 Wochen.
Ja gut, dann können wir dann nochmal gucken. Da halten wir jetzt mal so fest. Aber ja, sind wir gespannt. Also ich freue mich drauf. Selbst ich freue mich drauf. Das wird eine Gaudi. So eine Gaudi. Aber auch noch angeschafft dafür, hast du, ne, also in deinem ganzen Anschaffungswahn und der jetzt auch im Import-Export, Kauf und Verkauf bei eBay, Timmer, jetzt so durchgezogen wird, hast du die SKS Speed Rocker?
So ja, genau. Oder? Ja, genau. Das sind so Schutzbleche von.
Naja, darf ich da mal kurz ausholen? Weil du hattest mich auch gefragt, was soll ich mir da dran machen? Das war jetzt auch gar nicht so einfach, weil wir dann, weil für diesen Anwendungsfall so gibt es jetzt ja auch nicht übertrieben viel. Muss man auch einfach mal sagen.
Ja, das ist schon recht speziell. Also klar, der Rahmen lässt das zu. Ich könnte da auch ganz normale, dauerhaft befestigte Schutzbleche montieren. Dafür gibt es auf jeden Fall Bohrungen. Ob das optisch so schön ist, ist die Frage. Also ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel.
Ich auch.
Und da wollte ich dann doch etwas haben, was so ein bisschen sportlicheren Touch hat und auch etwas flexibler ist von der Montage her. Und da gibt's dann doch nicht so viel. Also zumindest, es gibt ja schon ewig so Steckschutzbleche von SKS und die sind ja auch alle erprobt und auch echt gut. Zumindest einige von diesen Modellen. Und aber jetzt für diesen Bereich mit etwas breiteren Reifen und dann auch mal vielleicht im Gelände fahren, da gab es noch nichts. Und da gibt es seit Mitte März halt von SKS diese Speedrocker. Und die habe ich jetzt das erste Mal auf der Cycling World gesehen und dann auch direkt mitgenommen. Und eigentlich wollte ich die jetzt schon getestet haben, was ich noch nicht getan habe. Also die liegen noch im Keller und warten noch darauf, dass sie mal irgendwann eingesetzt werden.
Das wäre dann auch am nächsten Wochenende?
Das kommt aus, ja, das Wetter soll ja so gut werden. Also eigentlich müsste es regnen. Ja,
aber besser sie jetzt bei gutem Wetter schon mal getestet zu haben, als sie gar nicht getestet
haben. Ja, stimmt. Naja.
Ich weiß, ich würde ja auch das cleane Fahrrad vorziehen. Ne, aber ungetestet sieht, ne, du möchtest nicht abends irgendwo in der belgischen Pampa den Test machen.
Ja, nee, da hast du völlig recht und ich notiere mir das gerade auch und werde das
wohlwollend in Betracht ziehen, um dann doch zu ignorieren. Seien wir doch ehrlich.
Ja. Nee, ich.
Ja, ja.
Ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Mal gucken, ob ich es berücksichtige.
Ja, ich bin gespannt.
Also momentan sieht der Wetterbericht noch ziemlich gut aus, aber wie das halt so ist mit Wettervorhersagen 2 Wochen im Voraus, mit Vorsicht zu genießen.
Ach so, da gibt es schon welche. Also ich weiß ja, das nächste Wochenende wird schön, aber so weit im Voraus.
Ja, es gibt ja hier Wetter Online zum Beispiel, um eine von vielen Wetterseiten zu nennen. Und da gibt es eine 16-Tage-Vorhersage und da kann man natürlich schon mal gucken, wie es voraussichtlich sein wird. Und was übrigens auch interessant ist, also wir haben ja hier meistens in unseren Gefilden Westwind. Also der Wind kommt eigentlich immer von der Küste. Mhm. Und ich hätte jetzt ja vermutet, dass bei dem Track der Wind dann auch aus Westen kommt, aber mit Epic White Weather, mit dieser App, da kann man sich das dann auch mal genau angucken. Und wenn man da an der Küste entlang fährt, Richtung Westen, dann kommt der Wind aus Richtung Osten. Frag mich jetzt nicht, warum. Aber
ich kann es erklären. Also das sind die Windmühlen. Die drehen den Wind sozusagen um.
Ja, genau.
Oder das wissen die wenigsten. Ja? Und das hält die Regierung auch unter Verschluss. Aber die Windmühlen sorgen dafür, dass der Wind sich um 180 Grad dreht.
Ja, also ich möchte das auch gar nicht weiter hinterfragen, weil ich finde das jetzt gerade psychologisch extrem wertvoll, dass das so ist und auch wenn es nachher vielleicht gar nicht so ist, aber es hat mich irgendwie überzeugt und der Wind kommt einfach immer von hinten.
Das klingt für mich total plausibel. Erst wenn du über diese komische Brücke fährst, anstatt mit dem Bus zu fahren, glaube ich, dass das dich psychologisch wirklich so weit nach vorne gebracht hat.
Ja, wenn ich darüber fahre, das ist ja ein Schuldeingeständnis. Also, das ist ja Abkürzen. Das geht ja gar nicht.
Wie gesagt,
ich. Du meinst über den Abschlussdeich, der eigentlich geschlossen ist?
Genau.
Ja. Ja. Also, wenn man, nur mal kurz, wenn man keine Zeit hat, für alle, die da irgendwie so einen engen Zeitplan haben, die können dann mit dem Bus rüberfahren und sparen dann ungefähr 260 Kilometer. Alle anderen müssen einmal um dieses. Wie heißt das Meer nochmal? Iselmeer?
Eiselmeer,
genau. Die müssen da einmal drumherum und kommen dann halt auf diese besagten 1890 Kilometer.
Ja. Ja, also von mir aus, also ich hätte Verständnis, wenn das Busticket löst. Also, aber kommen wir mal zu den Speedrockern bitte. Wie stelle ich mir die vor? Also das sind Ansteckschutzbleche für vorne und hinten.
Genau. Ja, und die werden, wie das auch vielleicht schon der eine oder andere kennt von diesen SKS-Schutzblechen, die werden mit so Gummibändern befestigt. Also diese Schutzbleche, die liegen natürlich auch auf den Rahmen auf und sind damit so einen rutschfesten Gummi beschichtet. Ja, und dann fehlt ja eigentlich quasi nur noch so eine Befestigung, so ähnlich wie ein Kabelbinder. Und die haben sich da aber für so eine Lösung verwendet, die man dann auch leicht wieder entfernen kann. Und das ist einfach so ein Gummiband halt mit Löchern drin und ja, also das, ob das jetzt richtig fest sitzt und auch im Gravel-Bereich taugt, weiß ich noch nicht. Es gibt ein Video auf der SKS-Webseite, wo man sich das mal angucken kann und da fährt ein Gravel-Bike-Fahrer ziemlich enthusiastisch durch den Wald und über Stock und Stein und ja, wenn die wirklich so taugen, dann ja.
Ich finde es interessant, dass der, wie soll man sagen, dass der das vordere Schutzblech sozusagen zweigeteilt ist und da man mit sozusagen ein kleines Nupsi nach vorne noch hat. Also das finde ich irgendwie
ganz interessant. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Also ich glaube, in der Vergangenheit oder bei bereits existierenden Schutzblechen von SKS ist das eher so, dass es ein Teil ist. Mhm. Und also dieses kleine Schutzblech nach vorne, das gibt es da auch, aber das hängt dann mit dem hinteren Teil zusammen. Warum die das jetzt hier so getrennt haben, keine Ahnung.
Vielleicht, weil die Gabel einfach so breit, man davon ausgeht, dass die Gabel so breit ist, dass das da vorne, ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt. Also ich würde es an deiner Stelle, ich kann dir nur dazu dringend raten. Also das hintere wirkt für mich sehr, sehr solide. Also wenn ich hoffentlich irgendwann doch nochmal dazu komme, mir so ein Rad anzuschaffen, würde ich auch die sehr, sehr enge in die Auswahl nehmen. Weil das hintere sieht für mich total durchdacht aus. Das vordere sieht aus wie ein guter Plan, aber ob der funktioniert, steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich bin gespannt und möchte ich dringend anraten, sie zu testen, bevor du sie das erste Mal da fährst.
Ja. Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also wenn man eine schöne Tour geplant hat und auch durch den Wald und es eigentlich ziemlich feucht und nass ist, normalerweise würde man sich ja dann komplett zusauen. Und falls diese Dinger jetzt tatsächlich was taugen, dann ist das auf jeden Fall ganz schön, dass man dann nicht komplett zugesaut ist.
Und dass es halt einfach und schnell ran und ran, an und ab geht. Ne, das finde ich auch dann immer ganz angenehm. SKS Speedrocker. Bin gespannt. Wir wurden ja angehalten, immer zu sagen, wie teuer so etwas ist. Kostet ein Fuffi, glaube ich.
Ich habe jetzt, Fuffi. Also es gab einen Messepreis, der war noch 10% geringer, aber regulär, 50 Euro.
Genau. Ne, damit finde ich jetzt kein Schnäppchen, aber andererseits, wenn es genau das ist, was man sucht und was man braucht für den Fall, dann gibt es nichts Besseres und so zumindest im Moment die Meinung. Und dann machen wir das doch. Darf ich kurz etwas zu unserem Ablaufplan fragen? Ist der übernächste Punkt nicht eigentlich schon darüber erledigt worden? Kann das sein? Rider Sign-Up? Ich glaube schon. Ich stelle jetzt einfach
Ja, genau. Das war das mit den umfangreichen Reflektoren und so weiter.
Ja. Salsa War. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Ich hab grad einen Knoten in der Zunge mehr. War Road. Ja. Was für ein bekackter Name. Entschuldigung.
Ja, also irgendwie in der Vergangenheit hatten die oft öfter solche
martialischen Namen. Ja, genau. Also
zum Beispiel dieses Warbird gibt es ja auch.
Ja.
Kriegsvogel. Und jetzt, ich glaube nicht, dass man das jetzt auch so wortwörtlich übersetzen kann. Kriegsstraße hört sich irgendwie falsch an.
Ja, ich finde es auch.
ist schon ein bisschen strange. Aber auf jeden Fall ist das so ein. Ja, soll ich das erzählen? Oder? Ich komme mir gerade diese ganze Zeit vor, als würde ich die ganze Zeit erzählen.
Nee, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja auch noch hier ein paar Punkte gleich, ne? Also, weil du es hier reingepackt hast und ich habe es mir so am Rand, ne? Also,
ja, ich erzähle.
Ist ein Gravelbike von Salsa, also amerikanische Schmiede für, ich sag mal, etwas abseits, ne? Wo wir eben über Bekleidung gesprochen haben, welche vielleicht etwas neben dem Mainstream ist. Ist Salsa ein bekannter Hersteller von vielleicht Rahmen, die auch nicht von der Stange so sind, würde ich jetzt mal einfach behaupten, und da durchaus ihre Käuferschicht und auch ihre Liebhaber gefunden hat über Jahre und da auch so ähnlich wie, ich finde immer, ich habe mal gehört, dass die jetzt die gleiche Adresse haben, wer weiß, wie die zusammenhängen. Ich finde Salsa so ein bisschen die viele werden mich jetzt vielleicht verprügeln dafür, aber so ein bisschen wie der edlere, größere Bruder wie Surly. Einfach
gesagt. Ist sportlicher.
Ja, genau. Und weniger dreckig. Und ein bisschen. Also, ne, wäre jetzt so mein. Ich glaube, das ist so eine These.
Distinguierter.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Genau. Und die haben jetzt das War Road rausgebracht, was du dir ein bisschen genauer angeguckt hast. Ich kannte, hast vom Namen her schon gehört und kenne aber eher das War Bird.
Ja, also ich glaube, man kann es ziemlich genau mit dem Rahmen, den ich hier im Keller stehen habe, vergleichen. Also mit dem Bombtrack Hook XC. Also es ist halt ein Gravelbike, was aber auch so für Bikepacking geeignet ist, aber auch so in dieser sportiven Ecke angesiedelt ist. Also es ist halt nicht so schwer und sieht auch noch mit den gesloppten Rahmen recht sportlich aus und dazu gibt es noch ein paar echt interessante Lackierungen, also vor allen Dingen dieses Schwarz mit diesen dünnen Linien da drauf, das sieht schon ganz kompetent aus, oder auch der weiße Rahmen, Also optisch
ich möchte
nicht
dir aber an
schick.
einer Stelle widersprechen, glaube ich. Also ja, bis dato, also ne, mit der, den Schwarz, mit dieser, mit diesem Maserung da drauf oder so. Aber ich habe jetzt hier nur mal so diesen Artikel ein bisschen überflogen im Bikepacking. Vielleicht vertue ich mich aber auch, aber wie gesagt, ne, Warbird ist so ein bisschen Road Riding with a bit of gravel on the side, where the Warbird is a dedicated gravel rig. Also dass das Warbird so ein bisschen wie der Straßenbruder vom dass das War Road so ein bisschen der Straßenbruder vom Warbird ist, ne? Also dass das Warbird dann schon eher der ist fürs Gelände. Und ich würde deinen Bombcheck ja auch eher das Geländrige. Ne? Also ich glaube, dann kann man eher das dein Hook Extreme mit dem Warbird vergleichen. Auch vom etwas längeren Radstand wie heißt das hier? Steuersatzwinkel. Steuerrohrwinkel, ne? Also wer jetzt eher so ein Fahrrad sucht, was gut auf der Straße unterwegs ist und aber sich auch ins Gelände traut, das ist, glaube ich, der War Road. Und beim Englischen sagen, whereas the War Bird ist, also dann so, das ist so eher die Gravel-Kanone. Würde ich so interpretieren, aus dem, was man jetzt hier so an den Geometriedaten sehen kann. Und es gibt es nur in Carbon. Das finde ich interessant. Es gibt keine Alu-Variante des Ganzen.
Ja, das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder.
Ja, dann. Ohne Frage.
Also, der Rahmen kostet einfach nur der blanke Rahmen $2,000. Ja. Alu-Rahmen gibt es dann natürlich billiger.
Ja, also ich glaube, das, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Warbird, das gibt es ja auch schon seit mehreren Generationen oder mehrere Versionen von, da gab es mal wirklich, also das Gute ist, ich habe bei der Arbeit vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich auch über das Salzer Warbird gesprochen und manche Kollegen bei mir sind wirklich auch wandelnde Lexika. Da konntest du dann, erinnerst du dich noch an das 2016er in Lila? Oder solche Sachen, ne? Und dann denkst du so. Und dann guckst du einfach mal bei Google und schaust irgendwie dann so 2017 Warbird Violett und dann denkst du dir so, wow, ja, in der Tat, das war wirklich eine Fantasie. Also ich bin jetzt wirklich nicht der größte Freund von violetten Rahmen. Aber wenn man sich das anguckt, das war schon echt schick. Also ich finde, dieses Warbird würde jetzt auch so, wenn ich noch 5 Räder hätte in meinem Leben, die ich fahren könnte, dann würde das auf jeden Fall auch so mit in der engeren Auswahl sein. Weil da gab es echt schöne Dinger.
Ja.
Und ich finde das auch sehr schön, wenn man so einen Rahmen in der Entwicklung über einen langen, ne, also mein Road Logic gibt es ja auch schon lange, wenn man solche Räder dann auch über die Zeit betrachtet, sich anschauen kann. Ne? Also wie die sich entwickeln und welche Lackierungen es dann vielleicht mal manchmal gibt. Finde ich schon schick. Also Salzer, wie gesagt, ne, also da gibt es schon einige schöne Sachen, wo eigentlich nur gerade das Portemonnaie nicht für da ist.
Das ist meistens das Problem.
Ja.
Ansonsten hätten wir
ansonsten
Problem mit unseren Frauen.
Was? Was hast du gerade gesagt?
Wir hätten wahrscheinlich ein Problem mit unseren Frauen.
Nee, nur mit dem Platz im Keller. Also wenn wir das Geld nicht enden wollen zur Verfügung stände, dann würde ich, also das, ich fand komischerweise von dem Warbird gar nicht die, ich glaube, je günstiger es war, umso schöner fand ich die Lackierungen. Das ist, finde ich, ja manchmal so ein bisschen skurril, wenn man dann so sieht, ah, alles klar, oh, das gefällt mir, das ist ja die Tiagra. Naja, nee, die will ich vielleicht doch nicht haben. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig da. Ich glaube, von dem Warbird war die Tiagra recht hübsch. Aber ich weiß auch nicht mehr. Ja, das war die schwarze.
Ja, ich gucke mir gerade die aktuellen Versionen vom Warbird an und finde die gerade nicht mehr so überzeugend. Also irgendwie sieht die Lackierung komisch aus. Die Aufkleber, die Decals, die sind irgendwie...
Ja.
Fand ich bei den älteren Versionen schöner.
Ja. Ach, ich finde, ja. Aber wollen wir nicht kleinig sein. Wenn es 2019 ja nicht gefallen ist, schön ist ja, dann gibt es wieder 2020er, die mit Sicherheit gar nicht allzu ferner Zukunft kommen und dann wieder hübscher sind. Ich habe dir den Link übrigens geschickt zu dem 2017er in Violett. Und verdammt, ich habe vergessen.
Ja, habe ich gesehen. Sehr schön.
Ich habe vergessen, die Kapitelmarke zu setzen, ich Idiot. Naja, nun gut. werde ich das auch holen. Ja, das war unser Kommentar zum Salsa War Road, welches jetzt vorgestellt wurde. Ich meine, man hat ja auch den Namen Bombjack, hat man ja auch immer, habe ich schon mehrfach gehört, blöder Name und so weiter. Ich finde so martialische Namen immer ein bisschen doof, aber Frieden, ja. Sollen sie doch einfach Peace Bird und Peace Road Peace, Peace Road, Freedom Road, Love Road,
Peace
Love,
Bomb.
Love, Love Boat oder so.
Love Bomb.
Love Bomb. Ja, genau, Love Bomb. Warum nennt keiner sein Fahrrad Love Bomb? Fände ich eine schöne Sache. Ja, jetzt lass mich mal was erzählen. Also, es ist schon verschlägt es mir. Die Stimme. Ich habe übrigens morgen meinen lang ersehnten Arzttermin, um mal die Lunge angucken zu sagen.
Hey.
Ja, gehst du da? Das habe ich gesehen.
Oh, okay.
Wir können auch ein
bisschen, ja, sorry.
Wir können auch ein bisschen abkürzen, weil wenn wir in 2 Wochen nochmal machen, das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Was haben wir hier noch so?
Ja, können
so
wir gerne machen.
Dann lass uns doch.
Weil wir haben hier noch ganz schön viel.
Ja, pass auf, dann mache ich noch 2 Sachen und dann gucken wir mal. Also genau, komplett anderes Thema, something completely different. Du hattest bei, ich glaube, unserer vorletzten Sendung über die Gore-Jacke gesprochen, die du dir gekauft hast. Wie hieß sie gleich? Sag's nochmal.
Stimmt, ja.
Wie hieß die Jacke denn? Ich habe den Namen vergessen, ich trage sie euch, ist ja nicht meine, woher soll ich die sagen? Ich muss nochmal husten in der Zeit. Such du mal raus den Namen. Shake Dry habe ich
hier im Kopf. Hier gibt es doch eine Suchfunktion.
Shake Dry.
Ach, ja, ja. Gord.
C.
Die Suchfunktion taucht irgendwie nicht. C7? Mhm. Ich meine C7. Gord C7 Shake Dry. Also auf jeden Fall so eine normalerweise recht teure Regenjacke, die aber funktionell sehr überzeugt.
Genau, also ne, wir verweisen euch an dieser Stelle an die alte Folge und da habe ich gedacht, eine meiner ersten Bips überhaupt war von Gore.
Sorry.
Und dann dachte ich mir, ach, kauf doch mal wieder was von Gore. Und also irgendjemand, ich glaube die gute Caroline hat mich, wollte mal ein Foto von meinem Klamottenkleiderschrank haben, weil er schon so übervoll sein soll angeblich. Und dann habe ich mir überlegt, weil Gore hat ja auch so ein bisschen, finde ich, eine Entwicklung so vom Image her und vom Design her durchgemacht im Vergleich zu der Bib, die ich noch vor 12, 39 Jahren gekauft habe. Probier mal wieder was aus von denen und dann habe ich mir überlegt, was habe ich im Kleiderschrank noch nicht, was ich mal unbedingt ausprobieren möchte. Und musste dann auch zugegebenermaßen so ein bisschen in die Nischen des Bekleidungsmarktes, aber da gibt es so ein paar Sachen, die ich immer noch nie ausprobiert habe und ich gerne mal ausprobieren möchte. Und da habe ich etwas gefunden, und zwar Vintage die Base Layer. Habe ich noch nie besessen. Hast du schon mal einen besessen?
Base Layer ja, aber Vintage nein.
Ja, ja, jeder sollte ja einen Base Layer haben. Man kann ja gar nicht genug Base Layer haben. Genau, also bei Gore läuft das unter dem Punkt Funktionsunterwäsche. Und was ich irritierend fand, wenn man auf der Gore-Seite selber ist, dann ist alles erstmal schwarz. Die können ja in schwarz und weiß abbilden. Wenn ich jetzt meine Bekleidung abbilden würde, würde ich die erstmal in weiß abbilden. Ist doch schon unschuldig, finde ich. Aber die wissen schon, was sie machen. Also die wissen wahrscheinlich, was sie tun. Und dachte mir so, die haben was. Christian hat so geschwärmt von den Sachen. Und dann gucke ich mal, ob die sowas haben. Bingo, sie haben was. Und habe mir den Gore, ich weiß nicht, warum er M heißt, Gore M Windstopper Base Layer Shirt gekauft. Einfach so, zack, zack. Und also es sind ja immer sehr, sehr viele, sehr, sehr lange so fasziniert gewesen und haben das Castelli Gabba gelobt und ich hatte auch mal ein Craft Shield Trikot. Was hatte ich das Trikot? Und von dem war ich auch sehr, sehr angetan, weil er so kurz am Trikot bis 8 Grad ungefähr einwandfrei lief. Und jetzt dachte ich, das wäre eigentlich für trockene, kühle Tage so die perfekte Ergänzung. Hab das geholt und bin dann schon vor längerem so eine 70-Kilometer-Runde völlig untrainiert und bei so mittelgutem Wetter, also ja, eigentlich wird auch gutes Wetter gefahren. Und habe mal bewusst so auch gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern habe mir einfach nur diesen einen Baselayer, ein Trikot drüber und das war's. Weil ich wollte auch bewusst mal jetzt irgendwie nicht noch eine Windweste oder so etwas mitnehmen. Und also im Nachhinein, ich bin noch angetaner, als ich gedacht habe, dass ich es wäre. Unabhängig jetzt mal von diesem Windstopper-Baselayer, also so grundsätzlich von dem Konzept, weil ich bin jemand, der sonst sehr lange noch mit Windweste gefahren ist. Und ich habe so das Gefühl, dass das so die Mischung aus beidem Guten ist. Also nicht nur den Baselayer, den ich sowieso immer anhatte, sondern auch noch diesen Windschild oder windschützenden Effekt vorne. Kann ich wirklich nur, also wer sowas noch nicht hat und gerne mal im Frühjahr auch schon mit Kurzarmtrikot rumfahren will, kann ich nur empfehlen. Also ich war immer skeptisch, weil ich dachte, wenn du dann schwitzt, dann fühlt sich das von innen so nass an. Weißt du, wie ich das meine? So dieses, was du auch erzählt hast, bei Regenjacke, ne? Wo kommt das ganze Wasser her? Ja. Das kommt von innen. Das hatte ich überhaupt nicht. Das war so, so ein bisschen meine Sorge. Vielleicht auch, weil es hinten ja nicht diesen Windstopper-Einsatz hat, sondern nur vorne, also ne, über die Schultern und Vorderbereich und so weiter. Hinten so ein bisschen verlängert, ne, dass es halt auch hinten dann so, was ist hinten? Die Nieren, ne? Die Nieren schützt. Also bin sehr, sehr angetan von dem Ganzen, also von diesem Produkt als solches, also von der Idee Windstopper Baselayer. Und von diesem dann, ich muss gestehen, ich habe jetzt noch keinen anderen anprobiert und noch keinen anderen gehabt. Ne, deswegen ist das natürlich der mit Abstand beste Windstopper Baselayer, den ich je getragen habe, weil es der einzige ist. Aber der hat bei mir wunderbar gepasst, ne, von der Größe her. Ich habe die weiße Variante, weil ich finde, weiß auch nicht warum, aber ne, mir sagt so schwarze Baselayer sagen mir irgendwie nie zu. Weiß gar nicht warum. Und fand ich wirklich gut. Also würde ich jetzt mir, also ich weiß nicht, ob man davon mehrere jetzt bräuchte, ne, weil schnell getrocknet, auch hinterher, ne, also ich habe jetzt so, wenn man mal zwischendurch geschwitzt hat und musste einmal eine Pause gezwungenermaßen zwischendurch machen, hat sich jetzt auch nie so nass klamm angefühlt, die Sorge hatte ich halt, überhaupt nicht und ja, wer auch gerne mal auf eine Jacke verzichtet oder sonst nicht so schnell friert oder auch bei höheren Temperaturen vielleicht doch noch ein bisschen mehr an Schutz haben möchte, fand ich gut. Also ich bin jetzt schon versucht nachzushoppen irgendwie, dass ich noch, ich habe ja gerne so Sachen,
die zueinander passen. Das habe ich ja noch nie gehört. Nachshoppen. Ich lerne hier noch völlig neue Wörter.
Nachshoppen, ja, das ist, wenn du den ersten Shoppen getrunken hast in der Bamble Bar, dann kriegst du halt den Nachshoppen. Das ist der zweite Shoppen, den du dann trinkst. Ja. Vielleicht sogar, ja. Nee, aber ich habe ja so gerne Sachen stimmig und jetzt nur so ein Baselayer, da müsste man mal gucken, was es noch dazu gibt, aber ich bin ja jetzt auch mittlerweile dazu übergegangen, nur noch Sachen zu ersetzen, nicht wegschmeißen. Und ich hatte auch vor kurzem meinen Baselayer weggeschmissen, insofern passte das jetzt ganz gut zueinander. Gibt es auch als irgendwie natürlich ohne so Windschutz und sogar als Boxershorts irgendwie mit Windstopper, das scheint wohl für die richtig, richtig schlimm kalten Tage zu sein. Gibt es auch ärmellos, das fand ich ein bisschen irritierend, weil ne, da möchte ich ja dann doch nicht, dass es da zieht ausgerechnet, aber bis dato habe ich auch nicht den, war ich auch skeptisch bei normalen Windstopper-Baselayern. Wer ungern friert, aber es doch öfter tut, der kann sich das ruhig durchaus mal anschauen. Und ich würde jetzt auch, wenn ich nochmal einen Baselayer bräuchte, würde ich auch durchaus den Nicht-Windstopper in Betracht ziehen. Du machst übrigens den Darth Vader ein bisschen, nur so als Hinweis für dich.
Oh, sorry.
Ach, nicht schlimm. Ja, und dann das Interessante oder Lustige war, dass ich dann gesagt habe, dass ich Gora angeschrieben habe und ich gefragt habe, hier, wir würden das besprechen in der nächsten Sendung, haben uns das gekauft und so weiter. Und würden gerne euer Logo haben, ob wir das auf der Seite mit einbinden können. Und dann waren die sehr, sehr freundlich. Und also das, ne, wie gesagt, ich habe mir das selber gekauft und waren sehr freundlich, haben uns gesagt, ja klar, könnt ihr machen das mit dem Logo und wenn ich das und das auch noch was. Und dementsprechend werden wir noch zwei, über die wir jetzt noch nicht sprechen, aber zwei andere Sachen von Gore, die wir dann von ihnen zur Verfügung gestellt bekommen haben, zu einem späteren Zeitpunkt besprechen. Ob die auch so gut sind wie der Baselayer? Ich sag mal so, ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich habe es anprobiert und es war relativ schnell klar, das passt nur dem Herrn Timmer. Das wird nichts. Ich habe versucht, aber meine dreijährige Tochter hätte vielleicht reingepasst, gut reingepasst, aber für mich war es nichts und deswegen habe ich dann gesagt, Christian, wir haben hier was, das musst du ausprobieren. Und ja, hat er dann auch gemacht.
Ich stelle mich gerne zur Verfügung.
Ja, ja. Ja. So, also da werdet ihr noch mehr Sachen jetzt in naher Zukunft von uns hören, die wir da bekommen haben. Über den Basedeck kann ich wirklich nur sagen, wenn euch so ein Konzept mal interessiert und wer das ausprobieren möchte, den kann ich zumindest empfehlen im Sinne von, mir hat da Spaß gemacht oder bei mir hat es gut funktioniert. Kostet im Moment, ich gucke gerade mal, auf der Gore-Seite selber wird da für 60 Euro angeboten, was ich jetzt für einen guten Basedeck, also ich habe schon mehr für Basedeck bezahlt. Insofern finde ich das noch so gerade mit dem Zusatz, wie soll man sagen, mit der Zusatzfunktion des Windstoppers, finde ich das so, kann man noch machen. Also ich weiß nicht, ob ich für den Basedeck sehr, sehr viel mehr ausgeben würde. Es gab damals einen von einem anderen Hersteller, der, glaube ich, dreistellig gekostet hatte. Für einen Basedeck mit Windshield. Ich gucke gerade mal, ob ich den auf die Schnelle finde, den normalen, was heißt normalen Preis, aber den Straßenpreis nennt man es ja dann auch immer gerne. Gore Basedeck. Mensch. Ja, doch, 60 Euro ist so der Straßenpreis.
Mhm. Ja, ist schon ordentlich.
Ja, aber auch gerade, ich finde auch gerade so für so Nachtfahrten und Übernachtfahrten und so wäre das vielleicht auch etwas, was dich da.
Ja, auf jeden Fall.
Aber du bist ja so mehr der Windwestenmensch, ne? Also der das dann.
Ja, aber selbst, also gerade nachts und wenn man dann schon lange unterwegs ist, dann irgendwie kühlt der Körper dann noch viel schneller aus. Also das ist dann wirklich das größte Problem, dass einen irgendwie kalt wird und dann kann man sowas natürlich gut gebrauchen.
Ja, vielleicht ist das doch der Anwendungsfall, ne? Dass man sich so eins ohne Ärmel einfach nur in die Trikottasche noch mit reinpackt oder in eine der 25 am Rad befindlichen Taschen.
Ja.
Um das dann drüber zu ziehen. Oder drunter zu ziehen, vielmehr.
Mhm. Irgendwie, ja. Ja.
Dann würde ich sagen, sollen wir noch, eins schießen wir noch raus, oder? Weil ich hätte hier noch was anzukündigen, was heißt anzukündigen, aber wie soll man sagen, wo sind wir denn hier? Ah, hier. Genau. Reifen. Es trug sich zu, dass wir mehrfach ja schon über das Thema Reifen gesprochen haben. Und ich habe ja bei der letzten Sendung noch wie ein Wahnsinniger meine Reifen gelobt. Und wie glücklich ich doch wäre, war tubeless unterwegs. Und mit den Hutchinson Fusion 3, glaube ich. Erinnere ich das richtig? Und es eignete sich dann kurz danach, dass ich losgefahren bin. Ne? Und nach 7 Kilometern machte es das berühmte Geräusch, was man sonst nur kennt, wenn die Luft aus dem Reifen rausschießt. Und was mir völlig unbekannt war, weil ich habe es ja schon so lange nicht mehr gehört. Und es kam auch etwas Neues dazu, etwas völlig Ungeahntes, noch nicht Dagewesenes. Ich wurde von hinten mit Milch beschossen. Ich habe mich eingesaut bis zum geht nicht mehr. Und war erstmal eine unschöne Situation. Ich stand da am Straßenrand mit platten Hinterreifen. Und dachte mir, ja, ne, und jetzt? Was machst du denn jetzt? Weil ich war einfach darauf, jetzt so, also ne, man macht sich natürlich vorher Gedanken und Pläne und was der Geier was, aber ich war jetzt erstmal ein bisschen überfordert. Was heißt überfordert? Ne? Das Einzige, was man machen konnte, habe erstmal abgewartet, ne, bin an den Straßenrand gefahren und die Luft war komplett raus. Und dann dachte ich, naja, okay, jetzt, wo ist das Manual für diesen Fall? Hab keins gefunden und hab dann gewartet und dachte mir, okay, wenn du jetzt abwartest, dann und vielleicht das Loch so nach unten stellst, vielleicht dichtet die Milch noch ab irgendwie, vielleicht war jetzt nur zu viel Druck drauf, keine Ahnung, ne? Vorher nochmal extra 8 Bar draufgegeben, bevor ich losgefahren bin. Und dann war's das. Und dann habe ich gedacht, okay, pumpst du jetzt einfach nochmal auf. Ich hatte 2 Kartuschen und eine Pumpe dabei, ich war also eigentlich in der Hinsicht bestens vorbereitet. Habe die erste Kartusche angesetzt und hab sie sozusagen durch den Reifen gejagt. Und es machte Wumms und es war weg.
Okay. War so ein großes Loch drin, oder?
Ja, das Loch war dann doch so groß, dass da nichts mehr zu holen. Also ich war so sauer, ich habe es mir gar nicht genau angeguckt, um ehrlich zu sein. Ich war so stinkesauer, ich habe da getobt. Und danach, also schoss wieder die Milch einfach raus. Ja, also genau an der Stelle. Und die Milch dichtete offensichtlich, dafür war es noch zu groß, die Milch dichtete es nicht ab. Und dann sitzt du da und überlegst, naja, was machst du denn jetzt? Guckst du, machst ein dummes Gesicht, das ging ganz gut. Und dann habe ich überlegt, naja, die einzige Möglichkeit, die du jetzt noch hast, ist irgendwie einen Schlauch einsetzen. Ne? Und dann, aber natürlich verbunden mit der Sorge dann, okay, wenn du jetzt einen Schlauch einsetzt, dann wirst du mit Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit bei diesem großen Loch irgendwie wieder, also die Gefahr, dass das Loch so groß ist, dass der Schlauch rausguckt und dann vielleicht beschädigt wird oder es da irgendwie so offen steht. Ich habe kein Loch gefunden, also ich habe erstmal die ganze Milch ausgekippt auf der Straße da, was bestimmt auch nicht, also ich habe mich schon schlecht gefühlt. Rad mal so ein bisschen, ich hatte ein Taschentuch dabei, habe das Rad so ein bisschen abgewischt, was auch eine Riesenschweinerei war. Dann musst du ja auch die Milch erstmal aus dem Reifen rauskriegen. Auch wieder ein Akt sondergleichen. Und ja, dann habe ich einen Schlauch eingezogen, habe den auch nochmal mit einer Kartusche aufgedüngst. Zum Glück habe ich da zwei dabei gehabt. Und das hat dann zumindest so gehalten, dass ich so nach Hause fahren konnte. Worüber ich sehr froh war. Okay. Waren sieben sehr ängstliche Kilometer. Ich kam also nach 14 gefahrenen Kilometern zu Hause an, hatte eine Laune, die war wirklich richtig, richtig schlecht.
Verständlich.
Hatte kurz überlegt, ach komm, ey, scheiß drauf, dann setze ich jetzt aufs andere Rad und fährst einfach los. Ah, warte, der Dieb hat's ja. Hatte der Hans ja noch das andere Rad? Ich hatte dann noch gedacht, okay, du hast noch andere Reifen, glaube ich, im Keller. Die haben sich dann an der Karkasse, habe ich, ne, ich wollte die montieren, und habe dann gesehen, an der Karkasse beschädigt. Die habe ich dann auch direkt weggeschmissen. In einem Anfall habe ich dann auch noch andere Reifen weggeschmissen. Also ich hatte echt, also einen richtig runden Nachmittag hatte ich an dem Tag. Und dann dachte ich mir, okay, damit ist jetzt dieses Projekt tubeless. Also ich habe jetzt überlegt, machst du wieder tubeless oder machst du nicht tubeless, weil eigentlich bin ich ja die ganze Zeit damit ganz gut unterwegs gewesen. Aber so richtig glücklich war ich dann. Also dieses Erlebnis war schon etwas sehr, sehr frustrierend, weil ein Platten ist ja kein Problem, aber diese ganze Sauerei, die damit verbunden war, war echt schon beträchtlich. Und wenn das beim Crosser oder im Mountainbike vielleicht schon gut klappt, also das Fahrgefühl war wirklich aller Ehren wert, aber die Schweinerei jetzt beim Platten, und das wird ja wiederkommen, das wird ja wieder passieren. Ich ärgere mich jetzt im Nachhinein ein bisschen, dass ich nicht angeguckt habe, wie groß das Loch war. Aber es war einfach für mich groß genug, dass die Milch da so rausschießen konnte. Und dementsprechend hätte man das jetzt auch nicht groß flicken können wahrscheinlich. Und deswegen war ich jetzt auch gut bedient damit. Aber Schwierigkeit, was nimmt man jetzt? Was nimmt man für einen Reifen?
Tja, ja. Conti. Nein.
Ja, ich habe jetzt echt überlegt, was machst du jetzt? Also den liebsten Reifen, den ich jetzt gerne ans Rad gemacht hätte, wäre für mich ohne Frage der neue Vettoria Open Corsa gewesen, 2.0. Mm. Aber der ist noch nicht so richtig verfügbar.
Ach, das ist ja blöd.
Ja, und jetzt sich für irgendwie anderthalb Monate einen anderen Reifen drauf zu machen, hätte ich jetzt auch blöd gefunden. Andererseits, ich wollte ja auch wieder fahren und Bedrulli. Und ich wusste nicht so recht noch ein noch aus und habe dann so ein bisschen rumgefragt, habe eine Abstimmung bei Twitter gemacht und habe mich dann einfach darauf auf die Schwarmintelligenz verlassen und habe den genommen, der ausgewählt wurde, nämlich der Continental 5000 S in 25 mm. Also mehr Standard geht nicht. Finde ich insgesamt ein bisschen unsexy. Aber ich hoffe einfach, dass das jetzt der Reifen ist, der mir am wenigsten Ärger macht, mit dem ich vielleicht ein bisschen Spaß habe. Und dann dachte ich mir, aber wenn schon, denn schon, ich hatte noch so Tubulito. Kennst du den? Tubulito-Schläuche?
Kenn ich nicht.
Tubulito-Schläuche sind extrem leichte Schläuche aus einem, ich sag mal, wie heißt das? Normalerweise ist das Material Butyl. Und da wiegt ein, warte mal, gucken wir mal. Also ich erzähle jetzt mal, Tubulitos sind halt Schläuche, die so ein bisschen aus anderem Material sind und deswegen sehr leicht sind. Und sollen in der Montage ein bisschen aufwendiger sein, kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Also war überhaupt kein Ding. Die habe ich ganz normal eingezogen, wie ganz normale andere Schläuche auch. Habe ich gestern gemacht. Habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, im besten Fall, dass die Luft noch drin ist. Ein normaler Continental Race, also dieser absolute Standardschlauch, wiegt bei einem 42er Ventil in der gängigen Größe 20 bis 25, 105 Gramm. Zumindest laut hier Karte. Der Tubulito wiegt 38 Gramm, wenn ich das richtig gesehen habe, laut Herstellerangabe. Was jetzt nicht viel ist, Aber andererseits, wenn ich mir überlege, wie viel investiert wird manchmal in 70 Gramm und wenn du es auf zwei Schläuche verteilst, sind es 140 Gramm und das ist eine rotierende Masse an weniger Gewicht. Das ist schon ordentlich, wie ich finde.
Ja, ob man das jetzt direkt merkt beim Fahren?
Das weiß ich auch noch nicht. Das kann ich in Kürze sagen. Deswegen hatte mich so interessiert, ob du mal nachschauen kannst, weil du hast ja auch noch die Hutchinson. Wie schwer oder leicht der Reifen ist. Ich hätte einfach mal gerne den Vergleich zumindest gehabt. Reifen mit Milch gegenüber Reifen mit Tumulti-Schläuchen. Ob sich das gewichtstechnisch dann zumindest so ein bisschen die Waage hält. Also ich bin jetzt nicht der Gewichtsfetischist, aber das wäre jetzt einfach mal so pure Neugierde gewesen.
Ne? Ja, oft sind die Tubeless mental ja noch eine Ecke schwerer. Ne? Also ja, vom genau. Gewicht bleibt da oft nicht viel, also vom Gewichtsvorteil.
Ja, also ob ich da nicht jetzt sogar viel deutlich leichter bin. Ich gucke mal gerade Hutchinson Fusion 3, ob ich hier auf die Schnelle eine Gewichtsangabe finde, weil ich habe dann einfach mal die zwei Contis genommen und habe sie, hier, 315 Gramm für 25 mm Reifen. Sie sagen plus minus 7%, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass das stimmt. Dann wären das summa summarum 630 Gramm für die Reifen. Mhm. Plus die Milch. Du hast mir erklärt, dass 50 Milliliter Milch 50 Gramm wiegen. Ich übernehme das jetzt einfach ungefragt. Und,
Pi mal Daumen.
Ja, und ich sage dann also nochmal 100 Gramm zu, dann wären wir bei 715 Gramm, die ich gefahren bin da. Und ich habe gewogen, wie viel habe ich gesagt? 730 Gramm. Und die zwei Continental 5000 mit den Turbulitenschläuchen, ich habe sie gewogen, wiegen 516 Gramm. Und das finde ich jetzt also 215 Gramm. Da muss man jetzt, um 215 Gramm beim Vorbau einzusparen oder so, deutlich mehr Geld ausgeben.
Ja, das stimmt allerdings.
Das hat mir letztens auch ein Kunde von uns so erklärt. Der fand das ganz problem. Weil man muss auch dazu sagen, die Turbolitos wiegen jetzt deutlich weniger, aber kosten halt auch dann wiederum deutlich mehr. Also da bezahlst du für einen Schlauch halt 25 Euro.
Ja, das ist ordentlich.
Ja, andererseits, ne, wie gesagt, der Herr hat die Rechnung aufgemacht, hier spare ich irgendwie 70 Gramm und das für 20 Euro mehr. An anderen Bauteilen wäre das teurer, das Geld zu sparen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, ne, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel 200 Gramm Laufrad zum Beispiel weniger kostet, ist das, wie ich finde, eine sehr legitime Sicht der Dinge. Ob das funktioniert und wie gut die halten, die Schläuche. Vielleicht bin ich nach der ersten, zweiten Ausfahrt dann wieder mit den normalen Rays unterwegs oder kaufe mir mal wieder ein paar schöne Latex-Schläuche. Das kann auch durchaus ganz gut sein.
Aber nach 7 Kilometern wissen wir mehr.
Ja, nach 7 Kilometern meiner derzeit längst gefahrenen Strecke wissen wir eindeutig mehr. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Bin gespannt, dass das was daraus wird. Und wie sich das so trägt. Gucken wir einfach mal. Entschuldigung.
Stay positive.
Ja, also ich habe da natürlich meine eigenen, wie soll man sagen, Lehre widersprochen. Ich sage ja immer, man soll nur eine Sache ändern und nicht zwei auf einmal. Jetzt gleich neue Schläuche und gleich neue Mäntel. Das geht natürlich nicht eigentlich, aber ich muss jetzt mal gucken. Und also jetzt gerade diese Rechnung, die wir da aufgemacht haben, stimme ich positiv. Und wie gesagt, es ist rotierende Masse und das macht ja nochmal deutlich mehr aus, als wenn das jetzt irgendwie 100 Gramm an der Narbe wären oder so, die es weniger wiegt. Also 730 zu 516 ist sozusagen die Zahl, die steht. Und dann gucken wir einfach mal. Recht so?
Ja.
Recht so. Dann erzähl doch noch, du hast ja ein Thema nochmal verschoben, aber das hätte ich gerne noch gehört.
Ja, kann ich gerne noch machen. Ja, ich habe.
Weil das hat mich interessiert. Warte, ich muss mal hier eine Kapitelmarke setzen, Mensch, bisschen irre. Schon wieder vergessen.
Sorry.
Gibt nur Ärger. Ja. Ja, was hast du kaputt gemacht oder was hast du.
Ja, ich habe. Also ich habe diesen Pumpti als Marvin des Monats bezeichnet.
War Marvin nicht der Computer aus.
Genau.
Per Anhalter durch die
Galaxie. Von Douglas Adams, genau. Dieser neurotische und
depressive
künstliche Intelligenz und immer schlecht gelaunt und so weiter. Ja, und der Marvin ist bei mir. Also das ist geklaut von anderen Podcasts. Die hatten auch immer einen Themenpunkt Marvin des Monats, aber da es diesen Podcast nicht mehr gibt, habe ich gedacht, kann ich das jetzt übernehmen. Also
Wer war das denn?
Die drei Vogonen.
Ja, kenne ich vom Namen.
Die gab es auch schon ein paar Jahre und die haben aber irgendwie letztes Jahr aufgehört. Und die hatten das immer. Also wenn die eine Sendung hatten, hatten die immer einen Marvin des Monats und in diesem Programmpunkt haben die immer erzählt von irgendwelchen Sachen, die schlecht gelaufen sind bei denen.
Okay, dann jetzt in Reminiszenz an die Vogonen.
Genau. Ja, und bei mir war das halt mein Kopfhörer. Also ich habe immer so ein, hatte ich auch in der Vergangenheit, das allerdings schon ein bisschen her, schon mal von erzählt, und zwar ein Plantronics Backbeat Fit. Den habe ich immer sehr gerne benutzt, weil das auch so eine halboffene Bohrform ist. Also das heißt, der isoliert kein bisschen. Also das ist genau das Gegenteil von Noise Cancelling. Man hört halt alles noch, aber das ist ja auch genau das, was ich will jetzt zum Beispiel beim Fahrradfahren, weil alles andere ist viel zu gefährlich. Mhm. Und das Ding, das ich glaube, das war jetzt das dritte Mal, dass ich mir den gekauft habe. Und dieser, der letzte hielt dann nur 9 Monate. Allerdings ist der Plantronics Support dann doch recht schnell. Also ich habe dann irgendwie so eine Support-Nummer und so einen Rücksendeschein über die Webseite von Plantronics bekommen und nach einer Woche hatte ich schon 9 im Briefkasten. Mhm. Der war allerdings auch kaputt. Also das Problem war, dass eine Seite des Kopfhörers war defekt, war irgendwie super leise und das war bei dem neuen Modell, das auch nicht mein Alter war, also ich habe extra nachgeguckt, der hatte nämlich genau denselben Fehler. Okay. Ja, okay. Auf jeden Fall dann nochmal eingeschickt. Dann haben die mir wieder einen zugeschickt, und zwar das Nachfolgemodell. Es gibt nämlich seit ein paar Monaten ein Update von meinem Modell, der auch schon ein paar Jahre alt ist. Und zwar heißen die auch wieder Plantronics Backbeat Fit. Allerdings dann noch mit dieser Zahl 2100. Das ist der, wo quasi beide Kopfhörerhälften mit so einem Nackenband verbunden sind. Es gibt auch noch einen, wo die beide separat sind, also eigenständig, ohne eine Verbindung. Du hast also zwei einzelne
Kopfhörer. Das sind 3100.
Genau. Der ist natürlich noch eine ganze Ecke moderner. Aber ja, also was Plantronics halt gemacht hat, die haben einfach mir das neue Modell geschickt, diesen 2100er. Und ich war erstmal total angetan, weil der sieht natürlich auch viel schicker aus und fancy.
Ist
und
der nicht Oil Slick so. Sogar auch drauf von außen?
Ja, genau. Der hat sogar Oil Slick auf den Seiten. Und das sieht wirklich super modern aus. Und ja, ich war auf jeden Fall erstmal ziemlich angetan. Allerdings dann wirklich starke Ernüchterung nach ein paar Mal benutzen, weil ich weiß nicht, wie die es geschafft haben. Die haben eigentlich alles falsch gemacht oder schlechter gemacht an diesem Ding als beim vorherigen Modell. Also normalerweise würde man da ja von ausgehen, Produktentwicklung, die nachfolgenden Produkte werden besser. Die haben es genau andersherum gemacht. Das Einzige, was besser ist, ist das Aussehen. Es sieht halt moderner aus, aber es gibt, nur um ein paar Punkte anzusprechen, es gibt Sprachansagen bei diesen Dingen. Also eine Stimme sagt dir an, Next Track oder der Akku hält nur noch 6 Stunden und so weiter. Bei dem alten Modell war das eine relativ klar und verständliche Stimme. Bei diesem Modell, das hört sich an wie aus einem alten Analogtelefon. Also wirklich, ich habe jetzt hier das Ganze als 5000 Hertz kommentiert, weil so hört sich das auch ungefähr an. Also mit einer ziemlich geringen Frequenz moduliert das Signal. Also das kann man sich nicht anhören. Also das ist wirklich wie so eine Zeitreise. Und was da noch hinzukommt, ist, dass das Ding richtig laut, gut hörbar rauscht. Also ich glaube, wenn ich den permanent benutzen würde, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann Tinnitus. Also es ist wirklich unerträglich. Ich weiß gar nicht, wie die Leute, die so ein Ding besitzen, das Teil länger benutzen können. Das ist unbegreiflich. Naja. Ja, und dann noch von der Usability haben sie auch noch geschafft, so ein paar Sachen schlechter zu machen. Und zwar das Ding hat halt ein paar Tasten, einmal so Play, Pause und dann soll man auf der linken Seite, da ist so eine Touch-Oberfläche. Also gar nicht mehr so ein Klick-Knopf, der wirklich einen spürbaren Klick hat, sondern einfach so eine Touch-Oberfläche. Und die soll man doch bitte einmal berühren mit dem Finger, um es lauter zu machen, und zweimal, um es leiser zu machen. Das Problem ist nur, das Ding reagiert nicht. Also der registriert mal einen Touch, mal überhaupt nicht.
Oh, jetzt ist er wieder da.
Bitte?
Du warst kurz weg.
Oh, ja, du, egal. Also, was ich ja zuletzt gesagt habe, falls die Aufnahme es nicht mitgekriegt hat, also diese Tastenbedienung von dem von diesem Kopfhörer kannst du halt auch total vergessen, weil das nur verzögert reagiert und deine Touch-Eingaben auch nicht zuverlässig registriert, und von daher kannst du dieses ganze Produkt vergessen. Also falls jemand in Erwägung zieht, das Teil zu kaufen, bitte tut's nicht. Also ich kann es echt nicht empfehlen. Ich meine, nach wie vor ist es natürlich deswegen interessant, weil es halt auch ein halb offener Kopfhörer ist. Mhm. Also man hört noch alles, was um einen herum passiert, und wenn man jetzt in lauten Umgebungen ist, dann nimmt man natürlich auch dieses Grundrauschen nicht wahr. Also dann ist es vielleicht doch interessant, aber
ich kann ja in dem Zusammenhang immer noch, also ich meine, du bist ja kein Freund der kabelgebundenen Kopfhörer. Danach, vielleicht bringst du die Geschichte noch zu Ende. Was hast du danach genommen?
Ja, ich habe mir dann gedacht, warte mal, halb offene Kopfhörer, da gibt es noch was von Apple, und zwar diese AirPods, also diese weißen Stöpsel, die da aus den Ohren so raushängen.
Aber ich fand dachte, ich die optisch immer schwierig,
aber da das Ding, ja, meine Frau, die hat die Dinger, ich habe die schon mal ein paar Mal ausprobiert, aber davon gab es jetzt auch in letzter Zeit ein Update. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja komm, probierst du die nochmal. Das Problem ist nur, dass die immer bei mir aus den Ohren rausgefallen sind, weil diese, ja, die haben halt überhaupt gar keinen Haken oder irgendetwas, was sich in der Ohrenmuschel verankert, damit die halt nicht rausfallen. Aber da gibt es halt von diversen Drittherstellern so komische Gummiaufzüge. Mhm. Und dann halten die auch vernünftig im Ohr. Und das war eigentlich auch für ein paar Tage ganz okay, bis ich dann doch festgestellt hat, dass der Akku irgendwie nur 3 bis 4 Stunden hält. Und wenn man bei kälteren Außentemperaturen die Dinger auf dem Fahrrad benutzt, wahrscheinlich durch den Fahrtwind auch, der Akku hält dann noch nicht einmal 1 Stunde. Also das ist natürlich irgendwie ziemlich enttäuschend. keine Ahnung, vielleicht für den Städter, der die Dinger benutzt, um mit der U-Bahn zum Job zu fahren oder weiß Gott wohin, bestimmt ganz nett, aber wenn man damit Sport machen will und auch bei kälteren Temperaturen, leider auch ungeeignet. Ja.
Was hatten die denn für eine Akkulaufzeit, die Plantronics, die du da hattest?
Die haben 7 bis 8 Stunden.
Ja, okay. Das ist natürlich aber ich habe schon...
Nee, erzähl das.
Also ich kann ja nur noch mal empfehlen, welche ich habe. Also ich benutze ja kabelgebundene. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für dich noch in Frage kommt überhaupt.
Ja, ich habe jetzt auch noch wieder ganz neu einen Satz kabelgebunden, und zwar von Bose. Ich glaube, die hast du auch, diese Soundsport.
Ja, genau, die hätte ich dir jetzt empfohlen noch.
Ja, die gibt es ja momentan im Angebot, also für 40 Euro kriegst du die Dinger. Und wenn man kein Problem mit den Kabel hat, sind die wirklich top. Ja. Das ist wirklich toll.
Ich glaube, ich habe das Vorgängermodell noch, ne? Aber das ist es nämlich wirklich, das Ding, dass du da, wie soll man das sagen, also da hast du auch das Ohr nicht verschlossen, ne? Sondern so halb offen im Grunde genommen. Du hast keine Akkuprobleme, ist halt nicht, ne? Also ist halt kein Akku, sondern läuft. Ja. Ich habe auch schon mehrfach so drüber nachgedacht, es gibt da ja auch die Variante sozusagen als kabellos.
Ja, die hatte ich auch schon mal. Die hatte ich auch ausprobiert. Ach, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Es gibt ja die Bose Soundsport Free. Und das ist so ähnlich wie die AirPods. Also du hast 2 einzelne Teile, die du jeweils einzeln ins Ohr steckst, die allerdings ziemlich weit herausragen. Also man sieht so ein bisschen aus wie Frankenstein.
Ach so, ja, die Dinger. Ja, die sehen so aus, als hätte man so diese Winter-Ohrwärmer über dem Ohr.
Ja, also es ist also optisch schwierig. Okay, aber darüber kann man ja hinwegsehen. Problem ist nur, die haben da was an dieser Bauweise von diesen Ohreinsätzen geändert. Also das ist dann nicht mehr halb offen, sondern die verschließen dann wieder. Und das ist, also vielleicht kommen auch manche mit klar, aber ich kann das überhaupt nicht ab. Wenn da irgendwie versucht wird, Geräusche zu dämpfen, also vor allen Dingen zum Fahrradfahren absolut ungeeignet, weil man nicht mal alles hört und kannst vergessen, habe ich.
Die hätte ich aber gar nicht gemeint, sondern ich meinte, aber die sind, weiß ich nicht, ob die sind, glaube ich, von der Bauart auch so.
Die mit dem Nackenband.
Ja, genau.
Ja, die sind genauso. Die haben auch diese Aufsätze, die versuchen, so ein.
So ein Abschirmen.
Ja, so eine Abschirmung zu erreichen und das ist leider irgendwie ungeeignet.
Ja, aber dann ist doch super, dass mein uralt Tipp mit den Soundsport oder wie die, ich weiß gar nicht, wie die früher hießen, zumindest sind das die ich auch meinte, dass die noch aktuell genutzt werden können. Fantastisch.
Ja, genau.
Und wie gesagt, das sind oft genug kriegt man ja, oder hatten wir ja auch schon mal hier den Kommentar, Sport mit Kopfhörern. Ja, schwierig, aber mit diesen, die schließen halt nichts ab und man bekommt alles noch mit. Also ich hatte teilweise sogar eher das Problem, dass sie so leise waren, dann, dass ich nicht mehr richtig gehört habe.
Ja, okay, das kann natürlich passieren, aber eigentlich sind sie ziemlich laut.
Ja. Ich höre ja auch schlecht.
Ach so.
Im Alter ist das so. Also, da kommst du auch noch hin.
Ein paar aufmunternde Worte zum Schluss.
Genau, also wenn ihr jetzt sehen würdet, was hier noch alles auf der Themenliste steht, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich ungehalten darüber, dass wir jetzt Schluss machen. Aber wenn wir jetzt gerade überlegt haben, dass wir in 2 Wochen wieder mal aufnehmen können, dann wären wir ja sonst ohne Themen. Da werden wir noch besprechen die neue Axis von SRAM namens Force Axis. Können mal gucken. Ne? Ich hätte jetzt noch die Vorbiki-Socken gerne besprochen. Das haben wir jetzt auch geschoben aufgrund des Mangels an Zeit. Werdet ihr dann auch noch zu hören bekommen. Schon mal als kleiner Teaser dazu. Und bis dahin fallen uns bestimmt noch andere schöne Sachen auch ein. Also, ja. Vielen Dank an alle Hörer für eure Spenden. Heute kam auch wieder eine E-Mail. Vielen herzlichen Dank. Du geschrieben hast, wirst wissen, dass du gemeint bist. Ja, an eure Spenden, an eure Einkäufe via Amazon, die uns dann indirekt ja auch so dann oder eigentlich direkt zugutekommen. All das, Unterstützung, Kommentare, PayPal-Spenden, Überweisung, alles. Vielen, vielen Dank. Ihr macht das möglich. Und dir, Christian. Hallo?
Ja, ich bin da.
Dir auch vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Und,
gerne.
Wie man früher gesagt hat, in 2 Wochen selbe Stelle, selbe Welle. In diesem Sinne, einen schönen Tag.
Genau, bis dahin. Ciao.
Tschüss.